Radio Poquito. Radio Poquito. Poquito. For mesh to mesh. Einen wunderschönen guten Abend hier auf ogdoc.com, an radio.de, an den Shoutcast. Herzlich willkommen einfach an den Boxen zu Hause. Das interaktive Rede-Sprachportal auf OKITALK meldet sich mal wieder zu einer Live-Sendung. Heute zwei Parallelsendungen. Wir sind hier im Studio 3 und im Studio 2 ist heute Joya. Dann haben wir im Studio 1 Jazz, live wieder Konzert aus Wien. Und hier begrüße ich heute den P. Tiger Ray, auch genannt der Parameshwara, und sage einen wunderschönen guten Abend.
Ja, hallo Klaus, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich jetzt hier sein kann und möchte gerne beginnen mit dem Gajananam. Das ist also Mantren-Zusammenfassung, die als Einstieg immer sehr, sehr gut passt.
Na, dann wollen wir doch mal damit auch jetzt starten und sage Band ab und wir sind in kurzen 1 Minute 40 wieder für euch da.
Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapitta Jambupala Sarapakshitam Umasutam Shukavinashakarnam Namami Vigneshwara Padabankajam Jadananam Kumkumaraktavarnam Mahamadim Divyamayuravahanam Rudrasya Sunum Sudasainyalataham Guham Zalaham Jalam Prapatye Dendu Dushara Haradavala Yashubra Vastravrita Yamina Varavandamantita Kara Yashvita Padmasana Yapramachuta Shankara Prabhupir Devai Zalapuchita Samampatu Zalasvati Bhagavati Nishesha Chatyapaha Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nishpapanchaya Shantaya Shri Shivandaya Te Namah Shri Vishnu Devandaya Te Namah Om Sava Mangala Mangalye Shri Zavata Sadike Chamye Triambake Gauri Narayani Namostute Tevi Narayani Namostute.
Ja, Parameshwara, die Stimme, auch genannt P. Tiger Ray, ein Buchautor, der so einiges uns heute mitteilen möchte über sein Werk, was er uns jetzt mal ein bisschen näher bringt. Ich sage jetzt nochmal einen wunderschönen guten Abend. Der Außenchat für euch ist natürlich heute auch geöffnet. Ihr könnt euch hier bei uns live einbringen, eure Gedanken interaktiv auf OKITALK mitteilen, das Studio 3, deshalb bin ich heute. Und im Außenchat bitte farblich markieren. Ich freue mich, dann eure Anregungen und Fragen, was ihr auch dann auf dem Herzen habt, uns mitzuteilen. Ja, dein Name, da muss ich sagen, P. Tiger Ray, wie ist es dazu entstanden?
Ja, gerne. Also möchte ich gerne meine Flexibilität auch kundtun. Ihr könnt es gerne auch zwischendurch jederzeit Fragen stellen. Ich bin gern bereit, da regelmäßig zu antworten. P. Tiger Ray, ja. Tiger Ray, es ist eine lange Geschichte. Es kommt zuerst mein Künstlername ins Spiel, das war Ray Lex, zu dem habe ich Keramiken gemacht und Gedichte, verschiedene Dinge gemacht. Und aus diesem Ray Lex ist dann auch Web Ray Lex entstanden für Webpräsenzen und für die Begleitung von anderen Projekten in der virtuellen Welt. Und über dieses Web Ray Lex, das Ray Lex war dann irgendwo doch nicht dann ganz das Griffige, was ich haben wollte, habe ich irgendwann mal gesagt, das muss was anderes werden. Und da war dann der Hauptgedanke, ja, also es ist irgendwann Zeit, was wirklich anderes zu tun und weg vom armen Schwein hin zum kampfbereiten Tiger. Und daraus ist dann Tiger Ray entstanden. Jetzt mein spiritueller Name, also von den Yogis her gegeben, ist eben Parameshwara. Und das ist das, wie ich eigentlich gerne angeredet werden möchte. Und so haben wir gedacht, okay, der Tiger Ray, der braucht noch irgendeinen Zusatz. Und so kam es zu diesem P, Tiger Ray. Mhm. Wobei eben dieses P, der eigentliche Name, irgendwo im Hintergrund als bisschen als das Geheimnis bestehen bleibt. Die Mantren, die ich ganz zu Beginn eingespielt habe, ist ein sehr bekanntes Mantra aus Gajanam. Warum habe ich mit Mantren begonnen? Ich habe schon erwähnt, also Yoga und Ayurveda einen wichtigen Bestandteil in meinem Leben eingenommen. Und da sind eben die Mantren doch immer wiederum sowas wie ein Schlüssel, sowas wie das ganz, was ganz das Spezielle. Also es gibt irgendwo wahrscheinlich im Yoga kein mächtigeres Werkzeug als Mantren. Diese Mantren sind seit Jahrtausenden überliefert, deswegen sehr praktisch für uns zu verwenden. Wir können natürlich auch unsere individuellen Mantren formen. So, ich bin so arm oder sonstige Dinge, kann man ganz leicht, wenn man das oft wiederholt, im selben Zusammenhang verwenden. Aber die Ausrichtung auf das, was man wirklich will, oder eben auf die universelle Kraft, möchte ich es jetzt ganz sanft bezeichnen, die ist in den Sanskrit-Mantren bis zum Exzess wissenschaftlich ausgearbeitet, und so haben wir einen praktischen Zugriff. Die anderen Kulturen, die Dinge wie solche Werkzeuge wie die Kelten oder Indianer oder mündlich überlieferte Wissensbereiche sind ja leider alle durchbrochen worden. Wir haben den Zugriff nicht mehr. Diese Wissensweitergabe von Lebenden zu lebenden Personen wurde einfach durchbrochen. Und so haben wir als einzige letzte Möglichkeit hier auf Erden diese Sanskrit-Mantren dementsprechend wertvoll. Möchte ich diesen Schatz auch sehen.
Parameshwara, meine Frage ist ja natürlich, deine Mantren, die du singst, die haben auf jeden Fall eine Sprache der Mantren. Also diese Mantren sind echte Mantren. Habe ich das richtig verstanden?
Korrekt, ja. Also es sind Sanskrit-Mantren. Also Sanskrit heißt auch Devanagari, also die Sprache der Götter. Und es ist eine Sprache, die zwar im umgangssprachlichen Gebrauch schon ein bisschen vorhanden ist, aber nicht dafür gemacht wurde, sondern ausschließlich dafür erstellt wurde, um dem Göttlichen näher zu kommen oder dem Unendlichen näher zu kommen. Und es gibt da umfassende Abhandlungen für alle Bereiche der Kunst zum Beispiel. Also wenn wir nur das Sanskrit-Alphabet hernehmen, dann haben wir da eine komplette Abhandlung sämtlicher Laute. Also so A, A, I, I, U, U, E, I, O, A, O, R, 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 A, M, A. Das ist zum Beispiel, sind jetzt die Vokale gewesen. Und gibt es dann noch Konsonanten und so weiter. Aber auch die Musik, ja, in Indien gibt es nicht A, B, C oder Verzeihung, A, A, D, E, F, G, sondern
A, I, U.
Na, ich spreche von der Musik, ne? Mhm. C, D, E, F, G,
A, C.
Ein bisschen durcheinander, ja. In Sanskrit ist das eben Sarigami, war dann ist okay, dann haben wir auch die gesamte Oktave. Sämtliche Musikinstrumente, alles wird auf diese Art und Weise gelernt. Also es wird nicht jetzt auf Papier niedergeschrieben, sondern es gibt eben diese Töne. Mhm. Und das wird mit den Laute verfasst. Und so hat man eine Möglichkeit, ohne Hilfsmittel sämtliches Wissen in sich aufzubauen. Mhm. Und das ist ja das Entscheidende. Was tue ich, wenn ich kein Buch mehr habe? Was tue ich, wenn der Computer keinen Strom mehr hat? Was mache ich dann? Ich muss ja das Wissen trotzdem behalten, schaffen. Und da hilft uns dann ganz, ganz enorm das Sanskrit in allen Bereichen, die jetzt eben auf dieses Göttliche oder Unendliche ausgerichtet sind. Mhm.
Das heißt, der Parameshvara, dass letztendlich, man sagt ja, alles ist Schwingung. Und gerade bei den Mantren gibt es ja durch die Schwingung die Energie, die nach außen eine Wirkung ja auch haben. Also das habe ich zumindest in vielen Kongressen lernen dürfen. Und da kann sich keiner was, glaube ich, wegdenken. Wortkraft Schwingung fällt mir immer auch der Andreas Körber ein, der ja auch viel darüber redet und auch sagt, wie, wo, was, warum. Oder andere Wissenschaftler, die wir auch irgendwie schon hatten. Ich finde, wenn man sich darauf einlässt, kann jeder für sich spüren, dass sich auch was bewegt. Ein Körpergefühl wird jeder da bei sich haben, also sicher haben und eine Empfindung. Ich gebe dir das Mikrofon.
Ganz genau, also das ist der springende Punkt. Mada Brahma, oder also das Klang ist ein ganz berühmtes Werk in dem Zusammenhang und wir haben ja die Energie an und für sich als, sage ich mal, Mittelpunkt unseres Daseins. Und diese Energie zu spüren und diese Energie zu erleben, das ist der springende Punkt. Das ist auch das, was über die Gedanken hinausgeht. Und dabei helfen uns eben ganz entscheidend zum Beispiel die Mantren. Mhm. Weil gerade beim Denken, es ist uns nicht möglich, nicht zu denken. Ja? Also sobald wir in den Wachzustand gelangen, beginnen wir zu denken ganz automatisch. Und wenn wir jetzt frei denken wollen, sage ich jetzt, dann ist es sehr schwierig, diese verschiedenen Einflüsse von außen hintanzuhalten. Wie komme ich zu dieser Freiheit? Und zu dieser Freiheit brauche ich aber wiederum eine Beschäftigung für meinen Geist. Weil nur dann, wenn der beschäftigt ist, dann gibt er Ruhe, sonst belästigt er mich immer mit irgendwas anderem. Ich muss aufs Klo, oder ich muss was essen, oder ich muss was trinken, oder ich muss mich waschen, oder es kommt von außen ein Reiz oder sonst irgendetwas. Und so haben wir durch die Beschäftigung des Geistes die Möglichkeit, gedankenfrei zu werden.
Ja, gedankenfrei heißt für mich aber auch, die Stille zu suchen. Man macht ja Meditation, Yoga hast du heute angesprochen. Ich sage immer, die Stille in sich selbst finden heißt auch, mit Ego-Verstand zu spielen. Für mich ist es zum Beispiel ganz einfach, an nichts zu denken. Das kann ich von einer Sekunde auf die andere tun, weil ich weiß ja, wann mein Kopf anfängt zu denken. Und wenn man das weiß, zumindest dieses Werkzeug kann ich sagen, ist bei mir drin und das kann nicht jeder tun, aber dann hat man einen ganz anderen Bezug zu seinem Kopf, der uns immer sagt, unsere Gedanken. Ja, und so empfinde ich das für mich auf jeden Fall ganz einfach. Aber jetzt nochmal ganz kurz auf ein anderes Thema. Du hast gesagt, dass letztendlich diese Werkzeuge der Mantren und der Spirit vielleicht auch mal so genannt in den Jahrtausenden ja irgendwo untergegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Jedoch der Zugang im Jahre 2015 immer mehr verstärkt zum Glück ist, dass man auch dort mehr Augenmerkmale bekommt für die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Es hat sicherlich auch einen Grund, vermute ich, warum unsere Außenwelt, ja, wie damals Babylon, so fiel mir ein, man hat ja Babylon auch einfach vernichtet, die Kirche war da ja dabei, warum, weswegen, muss ich heute nicht beantworten, aber das waren Menschen, die anders gelebt halt haben. Ich denke, der Mensch hat noch viel in sich zu entdecken und vor allem sich zu öffnen dem Unbekannten und das nicht mit Angst. Wie siehst denn du das?
Ich bin halt sehr froh, dass es doch Bereiche gibt, wo eben diese Durchbrechung nicht stattgefunden hat. Und da haben wir eben ganz klar also das Gurukula-System in Indien zur Verfügung. Und diese...
Das ist nicht so schlimm. Ja, das ist, wenn man sein Handy nicht vor der Sendung ausschaltet, sowas kann passieren. Das sieht man wieder, dass wir live unterwegs sind, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Wir machen jetzt gleich weiter. Jetzt ist das Handy aus, sorry, ich gebe dir das Mikrofon wieder.
Ja, bei der Durchbrechung und ne, nicht durchbrochenen Wissens weitergeben, das gibt es Gott sei Dank auch. Und also gerade in Indien haben wir da Jahrtausende an Erfahrung, die bis zum heutigen Tage mündlich und von den Älteren zu den Jüngeren weitergegeben wurden zur Verfügung. Und das war auch der Grund, warum ich mich dem zugewandt habe.
Mhm. Ich möchte jetzt mal, dass du deine Homepage hier bekannt gibst, damit wir dann auch die Leute hier auf OkiTalk, die auch sicherlich interessiert zuhören, vielleicht auch sich schon mal auch anderweitig noch ein Bild machen können. Vielleicht kommen ja auch heute noch Fragen dazu.
Gerne, also go to, also Gustav Otto, Theodor Otto, Elysium, Emil Ludwig, Y, Siegfried, Ida, Ulrich, Martha, dot.blogspot.com. Das ist die Seite, ich wiederhole es vielleicht nochmal, go to Elysium, in einem Wort zusammengeschrieben, .blogspot.com. Und dort ist eine Zusammenfassung über dieses Konglomerat an Ideen und an Angeboten zu diesem Thema Elysium. Das ist eben einerseits ein Buch und andererseits ein Konzept für die Begleitung zu freiem Denken, habe ich es genannt. Aber vielleicht, bevor ich da jetzt zu dem Elysium ein bisschen mehr sage, sollte ich mich vielleicht kurz persönlich vorstellen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wieso Elysium? Wieso gibt es dieses Projekt jetzt? Ich hatte das Glück, recht frei aufwachsen zu können und bin also ohne ein religiöses Bekenntnis erzogen worden und das eigentlich irgendwo Traurige in meiner Kindheit, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, wurde dann irgendwo auch zu einer Stärke, indem ich gezwungen war, in mir zu bleiben, zu reflektieren, weil ja die Mutter immer das letzte Wort hatte und automatisch Recht hatte, auch wenn sie noch so, sage ich mal, für mich undurchsichtige Dinge von sich gegeben hat, habe ich immer in dieser Reflexion gelebt. Also ich war immer gefordert, massiv gefordert, in mir zu sein, weil das Außen nicht immer das war, dem ich voll zustimmen konnte. Und das hat mir aber zu diesem Weitdenken und so dann in weiterer Folge meines Lebens doch sehr, sehr stark geholfen. Ich habe viele verschiedene Dinge auch beruflich gemacht, also habe auch mehrere Schulen erleben dürfen, viele, viele verschiedenste Lehrer. und habe also dadurch, dass ich in unterschiedlichsten Gassen unterwegs war, von wirklich, sage ich mal, ganz einfachen Dingen bis zu den höchsten Würdenträgern, ja, also ich habe früher schon mit dem Bundespräsidenten Herrn Fischer gesprochen und mit ihm geplaudert und mit Herrn Häupl. Also diese Dinge haben sich aber einfach durch Erfahrung ergeben. Ja, ich habe also einerseits bei der Österreichischen Bundesbahn 10 Jahre gearbeitet, dort Fahrdienstleiter und auch Verkaufstrainer, also habe dort eine Doppelfunktion gehabt, die mich auch dermaßen beansprucht hat, weil es war durchaus üblich, dass ich nach dem Seminar dann in den Nachtdienst ging und solche Dinge. Und die Nachtdienste waren dann auch der Grund, warum ich mich dort verabschiedet habe. Also das hätte ich mein Leben lang nicht durchgehalten. Ich habe dann in dieser Zeit auch immer wieder verschiedenste andere Tätigkeiten, auch vorher vom Plakatierer über Kellner und Taxifahrer und nach der ÖBB habe ich mich dann eben entschieden für den Softwarevertrieb, habe CAD-Systeme verkauft, also Zeichensysteme mit dem Computer. Zeichnen ist ein bisschen wenig, es kann viel mehr, aber halt, um es einfach auszudrücken. Und zwar im Bauwesen für Architekten, Bauingenieure, Baufirmen, was sehr anspruchsvoll war. Und von dort weg habe ich einen Vertrieb für Aluminiumbrücken aufgebaut, das ist ein neues Produkt gewesen. Mit dem Vorteil, dass man sie nicht streichen muss und es kostet auch nicht mehr wie eine Stahlbrücke und haltet aber dafür 100 Jahre ohne irgendetwas. Und hin zu den modernen Medien, computeraffin war ich ohnehin von Anfang an. War natürlich dann auch das Netzwerk sehr naheliegend und habe dann so viele Projekte auch in den Webpräsenzen, wie ich es bezeichne, betreut. Was aber jetzt zum Elysium hinführt, all die Dinge, die ich jetzt einfach nur kurz erwähnt habe, waren Dinge, die meinen Weitblick und meine differenzierte Sichtweise gefördert haben. Aber zum Elysium hat mich im Endeffekt ja, eine Leidenserfahrung geführt. Und das ist halt leider mal so im Leben, wenn man wirkliche Änderungen angehen will, dann braucht man dafür einen Anreiz. Und dieser Anreiz ist oft gar nicht so leicht zu finden. Man stellt sich vor, ja, ich möchte das oder das ändern an mir oder diese oder jene Gewohnheit. Aber es wirklich zu tun, ist dann einfach ein zweites Paar Schuhe. Und so wie ich es halt auch im Außen oft gesehen habe, schon in meinem Leben, dazu bedarf es dann oft wirklich eines Anlasses. Und diese Anlässe sind meistens Leiden der Natur. Entweder man verliert materielle Werte oder man verliert geliebte Menschen oder die Gesundheit. Und dann ist man bereit, erst dann. Vorher geht alles so irgendwo seine Bahnen, aber wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann ist man bereit. Mhm. Jetzt war das einerseits genauso bei meiner Entscheidung zu Yoga und Ayurveda. Ich habe also als junger Mensch mit 19 mal so intensiv Yoga praktiziert und dann stark vernachlässigt. Und, aber dann, wie ich dann so in meinen frühen 30ern mal überlegt habe, ja, was war eigentlich jetzt das in meinem Leben, was mir wirklich was gegeben hat? Ich meine, sonst ist bald das Leben vorbei und ich habe eigentlich überhaupt keine Entscheidung getroffen. Und da habe ich mich damals für Yoga und Ayurveda entschieden, weil das war das Einzige, was übrig blieb. Jetzt habe ich mich entschieden, Elysium, Go to Elysium Now, so heißt der Titel des Buches. Elysium ist das Projekt, der Arbeitstitel, weil ich glaube, dass es wichtig ist, ins Außen zu gehen, jetzt ins Außen zu gehen, jetzt andere Leute teilhaben zu lassen an den Dingen, die in mir gewachsen sind, weil im Gespräch oder in unmittelbaren Kontakten ja, kann man einen erreichen oder zwei, aber über die Medien oder so haben wir doch die Möglichkeit, doch auch diese Zahlen deutlich zu vergrößern. So habe ich mich entschieden, dieses Buch zu schreiben und um einen Kreislauf anzubieten, nicht nur ein Buch, das ist ein Produkt und macht oder nichts oder so, möchte ich gerne anbieten, in die Interaktion zu kommen. Einerseits über die Webpräsenz, die wir vorher erwähnt haben, also gotoelysium.blogspot.com. Dort möchte ich, gibt es bereits Möglichkeiten, um Kommentare zu hinterlassen bei den einzelnen Beiträgen und möchte ich in die richtige Diskussion kommen.
Mhm. Ja, gerne. Parameshwara, das heißt, dieses Buch, ist das schon zeitweise lesbar auf deiner Webseite oder noch gar nicht? Und dann, was sind die Inhalte so grob mal strukturiert, thematisch? Vielleicht, dass wir da mal so ein bisschen Klarheit für uns alle bekommen.
Ja, gerne. Also, warum überhaupt, vielleicht beginne ich damit am besten, ja? Warum überhaupt Elysium und was nach außen tragen? Es geht mir darum, fantastische Bilder zu skizzieren. Das Buch Elysium, beziehungsweise diese Schriften dazu, die man auf den Webpräsenzen bereits in Auszügen lesen kann und kennenlernen kann, soll anregen, wirklich das, was wir wirklich wollen, andenken zu trauen, sich dorthin zu trauen überhaupt. Weg von diesen ganzen Ablenkungen, weg von dem Unmittelbaren in die Zukunft. Und genau so ist also das gesamte Buch Elysium auch aufgebaut. Es spielt in der Zukunft. Ich habe es absichtlich jetzt in keinen Zeitrahmen gesetzt, sondern es ist einfach in der Zukunft. Und es ist bereits alles verwirklicht, was ich mich jemals erträumt habe. Ja? Also es gibt keinerlei Grenzen mehr, es gibt eine umfassende gesellschaftliche Veränderung, wo alle mit allen alles teilen wollen und jeder sich einbringen will von sich aus. Und es gibt einfach für jeden alles, weil jeder alles gibt und dadurch hat jeder alles. Und die Lebensgewohnheiten haben sich insofern völlig verändert, weil niemand mehr zur Arbeit in dem Sinn oder was gehen muss, weil niemand mehr Verpflichtungen in dem Sinn nachgehen muss, dass er gefordert ist, zu überlegen, was er denn wirklich möchte. Und genau diese Sichtweise sehe ich als den Schlüssel zum Erfolg, dass wir uns nicht ablenken lassen von diesen ganzen Dingen, die uns belasten, die uns traurig machen oder auch glücklich machen, sondern dass wir wirklich einfach uns befreien vom Unmittelbaren und ganz weit in die Zukunft denken wollen.
Momentan haben wir eine Welt aufgrund der Systeme, die auf Knappheit basieren, so sagt man. Man sieht es auch. Man darf mit guten Ideen nicht rauskommen, weil man einen Lobbyismus hat. Man sagt, alles ist knapp gehalten, obwohl wir eigentlich Fülle hätten. Würden wir diese Welt, die du jetzt hier, uns hier ansprichst, auch mal zulassen, dass unsere Potenziale wir leben dürfen können, ne? Und vor allem dieses Geldsystem, was ja unheimlich viele negative Konsequenzen hat, und auf unsere Nachhaltigkeit, so muss man das ja betonen, weil der Zinseszins und Zinseszins eine Abhängigkeit eigentlich, man darf es auch ruhig mal sagen, der moderne Sklave ist. Das heißt, es wird immer Sand ins Getriebe gesteckt bei den Menschen, wenn sie tolle Ideen und freies Denken wollen. Und da auf der Gegenseite steht natürlich zum Beispiel, fällt mir mal ein Ubuntu, eine Welt ohne Geld, Michael Talenscher möchte ich da mal mit reinbringen, der ja auch in dieser Richtung tendiert. Menschen brauchen vielleicht noch in der Woche 4 bis 8 Stunden arbeiten, um was für die Gemeinschaft zu tun. Finde ich einen ganz tollen Ansatz, den du da mit reinbringst. Ich bin ganz neugierig, was heute noch auf uns zukommt.
Also du hast ganz sicher recht mit den Punkten, die du angesprochen hast. Es ist also in dem Elysium bereits verwirklicht. Ja. Also da gibt es keine Zinsen mehr an dem Geldsystem. Gibt's also so wie ich es an denke schon, aber rein auf Verrechnungsbasis, auf Tauschbasis ganz genau, aber selbstverständlich in einer ethisch korrekten Art und Weise. Und die heutige Kalkulation, wenn wir das so betrachten wollen, hat ja den Trugschluss in sich, dass es in keiner Buchhaltung die nachhaltigen Werte berücksichtigt werden. Ja, also wenn heute jetzt, ich sage ein Beispiel, jemand einen Wald hat, dann steht in seiner Buchhaltung drinnen, wie viel Geld er verdient hat mit den Bäumen, die er geerntet hat, aber was draußen übrig bleibt, wird nicht mal richtig berücksichtigt. Und diese Punkte sind es, ja. Wenn wir berücksichtigen, wenn wir den Regenwald abholzen, was dann dahinter überbleibt und das als Wert mit einfließen lassen in die Buchhaltung, dann schaut ja die Welt sofort ganz anders aus. Aber es ist in dem Gesamtkontext auch nur ein Nebenschauplatz. Gott sei Dank, so sehr es uns betrifft und so sehr es uns berührt, auch mich, klar, keine Frage. Ich wäre froh, würde mich hier unterstützen, das Elysium deutlich schneller voranzutreiben. Und würde mir Bücher abkaufen oder Begleitung und Seminare fürs freie Denken.
Da gehen wir gleich auch sicher drauf ein. Das Buch möchtest du ja drucken, das sage ich schon mal vorab, aber bevor wir dahin zu kommen, möchte ich gerne mal so ein bisschen inhaltlich auch hören dürfen, was den Lesern in Zukunft dann auch erwarten darf. Deswegen meine Frage, die Thematiken haben wir jetzt schon ein bisschen grob angesprochen. Es geht ja um Nachhaltigkeit, es geht um Potenziale, selber sehen, Zielsetzungen höre ich auch, was wir Menschen alles wirklich tun können. Es geht auch um Energien, der Spirit, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, aber jetzt möchte ich das von dir hören.
Gerne. Also, es soll ein Buch entstehen, eben klar, ja, ein E-Book, ein Paperback, ein Hardcover, es soll professionelles Begleiten für Freewheeling und Brainstorming entstehen, also sowohl in Gesprächen als auch in Veranstaltungen. Die Themen aber sind ja das, was wir wirklich besprechen wollen. Es gibt drei Hauptkapitel. Das sind die Menschen, die Technik und die Erde. Also die Menschen, einerseits Bildung, Gesundheit, Religion, die Gesellschaft, und Forschung und Entwicklung, dann die Technik, ja, Forschung absichtlich nicht bei Technik, ja, die Technik, dann die Energien, die Maschinen, die Netzwerke, die Nahrung und die Kunst. Und die Erde, die Geschichte, die Ressourcen, Politik, Altlasten und Chancen. Wobei natürlich diese Überbegriffe, die hier sind, nur Ideenfindung sein sollen. Es ist im Endeffekt auch gar nicht das, was ich dann in den Überschriften finde. Spannenderweise. Und in den Überschriften finden sich dann verschiedene Gedankenbilder, mutige Gedankenbilder. Also vielleicht als Beispiel. Meine Überzeugung ist, wir müssen zur Selbstverantwortung finden. Ja, jeder muss selbst wissen, was er tut. Ja, der gesunde Hausverstand, wie man so schön sagt, wie es immer gegeben war, ist deutlich effektiver als jede Kontrolle, jede Vorschrift und jede Gesetzmäßigkeit, die irgendwo niedergeschrieben ist, an die sich eh niemand halten kann, so wie es heute der Fall ist, weil er ja gar nicht einmal weiß, was in diesen 100 Ordnern drinnen steht. Und diese Selbstverantwortung beginnt bei einfachsten Dingen. Ja? Gehe ich jetzt bei Rot über die Straße oder nicht? Es ist 3 Uhr in der Früh, weit und breit kein Auto, ich sehe links und rechts, es ist kein Nebel, sonst irgendwas. Gehe ich hinüber oder warte ich, bis grün wird? Ja, es gibt in anderen Ländern die Gewohnheiten, bei Rot rechts abbiegen zu dürfen. Ja, probieren Sie das mal in Wien oder in München. Ist nicht empfehlenswert. Also diese Selbstverantwortung für einfachste Dinge zu übernehmen, erscheint mir ganz, ganz wesentlich. Ich spinne das halt dann natürlich noch viel, viel weiter und sage in dem Buch ja Selbstverantwortung in der Medizin. Ja, wieso gibt es da irgendjemanden, der bestimmt, was jetzt der Arzt und der Chefarzt und dies und das. Jeder soll selbst bestimmen, alles soll frei sein. Die Apotheke soll alles abgeben mit einer guten Beschreibung dazu und jeder soll sich selbst drum kümmern. Ganz einfach, es geht niemandem was an, was er mit sich tut, solange er keine anderen damit Schaden zufügt. Und das ist der springende Punkt. Dort beginnt die gesellschaftliche Verantwortung. Was ist die Grenze zwischen dem, was mich betrifft und zwischen dem, was andere auch betrifft? Und dass das eine fließende Grenze ist, das ist mir durchaus auch bewusst. Aber es ist möglich, mit dem gesunden Hausverstand diese Grenze zu ziehen.
Da spielen ja schließlich dann auch die Erfahrungswerte eine Rolle. Es geht um die Schöpfung. Das sage ich jetzt mal, wir schöpfen ja hier und jetzt in die Eigenverantwortlichkeit, der gesunde Menschenverstand, die Nachhaltigkeit. Dann natürlich auch das Wissen, was wir auch preisgeben sollten, weil wir leben ja heute in einem Zeitalter leider immer noch, wo das Wissen nicht wirklich auch nach außen getragen wird. Wenn man an den Schulen denkt, wenn man auch an die Ärzte denkt, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker zum Beispiel. Und letztens kam noch eine, weil du die Ampel angesprochen hast, im ORF irgendwo, im Radio hier in Österreich habe ich gehört, Umfragen wurden gemacht und 80% würden niemals über Rot gehen. Am Tage natürlich verständlich, wenn Kinder dabei sind, damit man auch die Gefahren so mit sich bringt. Aber letztendlich unterm Strich gesehen die Eigenverantwortlichkeit, nachts mal über Rot zu gehen, weil keiner da ist. Je nachdem, wenn da keine Hausmauer vor ist, kann ich das gerne tun, ist meine Eigenverantwortlichkeit.
Wir müssen es auch umdrehen. Ne? Was habe ich davon, bei Grün über Zebrastreifen zu gehen, wenn ich dann tot bin, wenn mich ein Auto niederführt? Ja, nur weil ich nicht geschaut habe. Nur weil ich nicht geschaut habe. Es ist vielleicht auch bei Grün sinnvoll, links und rechts zu schauen, ob mir Gefahr droht. Und da beginnt die Eigenverantwortlichkeit. Ich kann sie nicht abgeben, wenn ich sinnvoll durchs Leben gehen möchte, muss ich sie selbst in die Hand nehmen. Und weil du die Schulen angesprochen hast, ganz klar. Also ich habe ein eigenes Kapitel für Bildung. Ja. Und eine Schule schaut für mich zukünftig so aus, dass sie für alle von, sage ich mal, vom 5. Lebensjahr bis zum 150. Lebensjahr besuchbar ist und jederzeit, wenn er will oder auch nicht will, hingehen kann. Dass es dort Angebote gibt, die man besuchen kann, sofern man heute möchte, die dann eventuell auch über moderne Techniken als Videokonferenz auch von zu Hause oder von wo auch immer zur Verfügung stehen und so, kann dieser Informationsfluss für alle in allen Richtungen aufbereitet werden. Es ist nicht notwendig, irgendwelche Prüfungen oder sonstige Dinge zu erfinden und sich dann Urteile anzumaßen, ob jemand genügt oder nicht genügt. Das ist keine Frage, jeder genügt. Und die Freude am Lernen und diese Wissensbegierde, die ohnehin in uns steckt, könnte so ganz sinnvoll und einfach befriedigt werden. Und die Lehrer, die irgendwas zu sagen haben, werden dann mehr besucht werden als die anderen. Ich denke, da war noch viel weiter. Wozu überhaupt Titel? Und hängt wieder mit der Selbstbestimmung, mit der Eigenverantwortung zusammen. Da gebe ich ja nur wieder auch die Verantwortung ab. Okay, das ist ein Doktor, das ist ein Rechtsanwalt, das ist dies, das ist jener, da kann ich mich hin vertrauen. Aber wir haben, wie es in Indien ist, immer diese Empfehlung des Lehrers oder des wirklich kompetenten Menschen von anderen. Und das reicht vollkommen aus. Diese Empfehlung drückt sich natürlich auch in den Titeln wieder, aber ich sage, es ist doch einfach, auch freier Wille, ja, wenn jemand keine Titel hat, kann er sich ja gerne einen Titel geben oder geben lassen oder 100 Titel, so wie wir es bei den Adeligen gehabt haben. Ja, jeder wie er möchte, aber diese unmittelbare Verknüpfung mit der Verantwortung, die er dafür übernehmen soll und eigentlich nicht kann, weil er kann ja die Verantwortung für den anderen gar nicht übernehmen, das gehört durchbrochen.
Ja, Titel hin oder Titel her, so sage ich immer wieder. Ob ich einen Professor habe, einen Doktor habe, der mag in seinem Fach ja in dem Moment ja vielleicht auch sich auskennen. Nur wir leben immer wieder in der Bewegung und wenn ein Professor ist oder ein Wissenschaftler für sein Gebiet einen Titel bekommt, ist er nur für seine Zeit erstmal vielleicht der Gute. Aber wir lernen ja jeden Tag hinzu und bewegen uns ja immer weiter. Das heißt, er war zu seiner Zeit vielleicht auch ein idealer Mensch. Das Wissen ist ja dafür da, um es auch weiterzugeben. Und Wissen sind ja wieder Ergebnisse. Und wenn wir Ergebnisse haben, müssen wir ja wieder daraus neu schöpfen. Was können wir mit diesen Ergebnissen ja tun und anstellen? Das ist ja die Bewegung in unserem Leben. Deswegen bin ich der Meinung, wir brauchen gar nicht diese Professoren, Doktoren und Adlige, weil wir alle Menschen sind. Wir sind alle gleiche Menschen. Und jeder Mensch hat seine Biografie. Und wichtig ist, dass man den Austausch zwischen den Menschen lässt und Wissen, was man hat, immer festhält. Wenn man überlegt, wir haben Bücherverbrennung im Jahre 2015. Das ist wirklich wahr. In Deutschland ist das in Freiburg passiert jetzt wieder. Erich Kästner wurde verbrannt. Das muss man sich mal überlegen. Warum macht man das? Weil Menschen vom Kopf her, Verstand her anders denken und bewerten. Aber stattdessen mal die Offenheit zu bekunden, daraus zu schöpfen, denn es geht immer nur um die Nachhaltigkeit, der gesunde Menschenverstand. Und was bringt es, wenn ich Menschen in einer Schule habe, Schulsystem und altes Wissen gebe, stattdessen das neue Wissen zu machen. Und wenn man weiß, Schulunterricht in dieser Form, wie wir ihn gestalten, 45 Minuten mit 4, 5, 6 Stunden am Tag, ist gar nicht aufnehmbar. Kinder wollen spielen, Kinder wollen frei sein, sie leben es ja uns eigentlich vor. Und wir Erwachsene geben praktisch das Sand ins Getriebe und sie müssen parieren und neu lernen. Was nehmen wir den Kindern auch dadurch weg? Wie gesagt, ich bin nicht der Freund von unbedingt Titel, ich habe aber eine Wertschätzung von Menschen, die ihre Biografie haben und vor allem ihr Wissen weitergeben und zur Diskussion dahinstellen.
Das finde ich voll in Ordnung und das ist genau meine Sicht der Dinge. Die Schule hat natürlich auch einen gewissen Betreuungsfaktor und dadurch, dass wir alle in dieser Hamstermühle, in diesem Hamsterrad drinnen laufen, hat es einen sehr entscheidenden Zeitfaktor, dass halt die Kinder einfach mal beschäftigt sind. Und wenn wir uns das anschauen, woher die Schule kommt, also es gibt in Österreich seit Maria Theresia, die ja ganz massiv die Polizei und Militärstrukturen verbessert und ausgebaut hat, hat es also einen ganz klaren Sinn. Es geht einfach darum, die Leute sollen nicht nachdenken, sondern brav zum Bundesheer gehen und dort ihre Befehle befolgen, beziehungsweise die Steuern bezahlen. Das ist der einzige Grund, warum es Schulen in dem Sinn bei uns gibt. Es ist ja niemand interessiert, dort Wissen weiterzugeben. Die Art und Weise wird sehr, sehr viel diskutiert und da gibt es unglaublich schöne Entwicklungen und unglaublich ambitionierte Menschen und hat auch bestimmt bereits Früchte und Veränderungen herbeigeführt. Also man darf das nicht jetzt alles über einen Kamm scheren oder in irgendeiner Art und Weise bewerten wollen, sondern versuchen wir das konkret zu sehen. Ja, was ist dahinter? Wieso ist das wie oder wo wirklich im Ablauf? Das hat nichts mit den einzelnen Menschen zu tun, die dann jetzt selber, sage ich mal, ihren Zielen kurzfristig oder weitergedacht nachgehen und diese verfolgen und in erster Linie auch wiederum nur gezwungen sind, in irgendeiner Art und Weise ihr eigenes Überleben abzusichern. Und diese Möglichkeit, über das alles hinauszugehen, gibt uns eben genau eine Schrift wie das Elysium, wo wir sagen, einfach losgelöst vom Heute, was tun wir, wenn es so wäre, wie es sein sollte, wie es ich gerne hätte.
Vielleicht magst du ja mal ein bisschen ein paar Zeilen aus deinem Buch vielleicht lesen. Wie sieht das aus? Passt das jetzt rein oder?
Ich kann das gerne tun. Ich würde aber vorschlagen, dass wir, wenn wir da jetzt so in einen anderen Bereich wechseln, dass wir kurz einen Mantra
einspielen. Ja, sicher. Ja? Da habe ich ja aufgeschrieben, da wollen wir das Mantra-Stück Nummer 19 spielen. Das machen wir jetzt, würde ich sagen. Und so machen wir gleich mal die Musik ab. Und ja, mich freut es immer wieder, mal wieder Menschen an unserer Seite zu haben, die immer wieder mal Alternatives in die Erwägung ziehen. Und das macht richtig Spaß und Freude. Und ich hoffe, euch auch. Und jetzt gibt es wieder ein Mantra von Parameshvara und die Nummer 19 und sagt Musik ab. Bis gleich.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ja, eine Stimme, Parameshvara. Ich bin ein Mensch, der viel durch die Welt kommt. Ich war beim Friedensfest Attersee und dort waren auch Mantren. Aber hier, das ist wirklich, was mich wieder neu beeindruckt. Diese Art von Singtechnik habe ich noch nicht für mich spüren dürfen. Aber sie beeindruckt mich.
Ich freue mich, dass ich spüren. Also das Mantra ist sicher ein ganz besonderes, ja. Auch sehr berühmt, ne, seit den Beatles, ne, Hare Krishna, Hare Rama. Wir haben eben diese Mantren als Möglichkeit, um unseren Geist zu beschäftigen. Und das ist das Schöne. Wenn wir die wiederholen, können wir in uns zur Ruhe finden. Deswegen sage ich auch, es ist wahrscheinlich das mächtigste Werkzeug überhaupt. Und dem Grund stelle ich es auch hier in den Mittelpunkt meiner Arbeit fürs Elysium. Hm? Soll ich lesen, ne?
Ich glaube, du wolltest jetzt eh ansetzen zu lesen. Ich halte für dich das Mikrofon auch, damit du dich entspannt hinsetzen kannst und lesen kannst.
Das ist ja nett, danke. Also ich beginne da in dem Buch ganz hinten. Und zwar das Kapitel Die große Chance. Die größte Chance für die Vervollständigung des Elysiums dürfte die Entwicklung der Reinheit sein. Die grundsätzliche Reinheit möchte ich nun hier ganz einfach voraussetzen. Es ist hier kein Platz für Fleisch, Rauchen, Trinken, Drogen und Bewegungsmangel zu sprechen. Wobei bei all diesen Dingen ganz sicher die Dosis und der Umgang damit das wesentliche Kriterium ist, weil die Nutzung und die Präsenz an und für sich auch natürlich sind. Nein, es geht vor allen Dingen um die Reinheit der Gedanken und der Gefühle. Auch in weiterer Folge um die Reinheit der Seele. Rein von karmischen Verstrickungen, rein von Ursache, von Wirkung und von Kausalität. Nur die Entwicklung dieser Reinheit im größten Rahmen wird uns die Möglichkeit geben, unsere bestehenden Chancen tatsächlich zu nutzen und über den triebhaften tierischen Menschen hin zu einem echten göttlichen Wesen hinauszuwachsen. Und das kann jeder nur für sich selbst wollen und leisten. Die Bereitschaft erscheint groß, doch auch die Herausforderung ist einfach enorm. Und Rückschläge sind in jeder Hinsicht immer vorhanden. Wir kennen so viele geistige Sichtungen, die sich bewahrheitet haben. Gewaltige kollektive Effekte haben wir über gemeinsame Gedankenarbeit erzielt. Und doch ist die Grenze zwischen Sichtung und eigener Projektion, zwischen Traum und Vision, zwischen dauerhaft und vergänglich, zwischen richtig und falsch, zwischen rein und unrein, wie auch zwischen beständig und fantastisch, so schwer zu ziehen. Die Nebel der Maya, also die Verblendung, verwirren uns immer wieder und die eigentliche Wahrheit zeigt sich oft erst beim zweiten Blick. Auch wenn alles polar zu verstehen ist. Es gibt eben nur für das Gedeihen gute und schlechte Gedanken, nur richtige und falsche Taten, nur reine und unreine Gefühle. Aber eben nicht der Gedanke, die Tat und das Gefühl an sich können für diese Wertung Verantwortung übernehmen, sondern immer ist es erst die Absicht dahinter, die Klarheit, in die Polarisierung bringen kann. Und diese Absicht ist eben subtil. Manchmal sogar auch in Unsicherheit vermischt und auch durch Erfahrungsmangel und zu wenig Übung erst im Nachhinein erkennbar, wenn es schon zu spät ist. Diese Reinheit zu entwickeln ist die Chance für uns Menschen, unseren göttlichen Funken vollständig zum Strahlen zu bringen. Die, die das schaffen können, werden für immer im Sein aufgehen und die beengende Individualität hinter sich lassen.
Im Sein. Das Sein, das ist das, was die Menschen oft gar nicht fühlen, spüren, dass es ein Sein auch gibt. natürlich sind Menschen schon da, die die Offenheit haben. Und ich sage immer so schön, sei auch du in deinem Sein. Was bedeutet das überhaupt, das Sein?
Genau, was bedeutet das Sein? Es ist, ich bin. Das ist genau der springende Punkt. Wir können es fühlen, wir können es erahnen, aber beschreiben, erklären, wir können uns darauf zuarbeiten, wir können versuchen zu empfinden, wie ist es zu sein, wie geht es mir, wenn ich bin, aber es zu erklären, ist, glaube ich, unmöglich. Es wäre dasselbe, wenn wir erklären wollten, wie Honig schmeckt. Es wird uns nicht gelingen, jemanden, der es noch nie probiert hat, auch nur einen annähernden Eindruck zu geben. Als anderes Beispiel.
Ich habe eine Definition. Für mich ist das Sein in dem Moment der Lebensfluss. Wenn ich meine Augen schließe, schließe ich auch im Endeffekt die Außenwelt, sobald ich mein Gehör nicht mehr drauf konzentriere. Also habe ich meine andere innere Welt. Und meine innere Welt ist mein Sein. Ich bin in meinem Sein, in dem ich fühle, spüre und das immer im Jetzt. Das Sein kann nur dann sein, wenn ich im Jetzt bin. So definiere ich das Sein. Und somit hat man auch, weil die Menschen ja oft ein Gedankenkarussell, ein Chaos haben von Überflutungen, von Stress und Burnout und was auch immer, ist es sehr schwierig, in seinem Sein zu kommen. Allerdings, ich sage immer so schön, seine Menopausen zu suchen, sei es, ich gehe mal kurz in eine Ecke auf die Toilette und schließe mal meine Augen, weil ich eine Stresssituation habe, kann ich mich auf mich wieder konzentrieren und wieder schöpfen, aus meinem Sein hinaus, mich neu orientieren. So würde ich das Sein für mich auf jeden Fall definieren.
Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Nur wirklich darunter vorstellen kann man sich ja auch wieder nichts. Wie geht es dir jetzt, wie du so drinnen bist? Ne? Aber wir dürfen uns auch durchaus bewusst sein, dass es immer ein Auf und Ab ist, so wie das ganze Leben. Die Kunst, die Schwierigkeit ist es, diesen Zustand, dieses Gefühl, diese Nähe zum Sein, sollten wir sie auch mal ganz intensiv erahnen, zu halten, über längere Zeit in den Alltag hineinzubringen. Da wird es dann wirklich schwierig. Ja? Es ist also gerade in der spirituellen Praxis und wenn man intensiv praktiziert, was auch immer, gerade am Anfang oft ein sehr schnelles Ergebnis, ein unglaubliches Empfinden, was das sein könnte. Und genauso schnell wie es da war, ist es auch gleich wieder weg. Und dann läuft man vielleicht lange Zeit oder lange Jahre genau diesen einen Moment von ganz Anfang der Arbeit hinterher und versucht, das doch wieder zu erlangen. Also diese Dauerhaftigkeit in dieses Seinsgefühl hineinzubringen, das ist dann, glaube ich, das, was darüber hinausgeht. Und das ist das, was ich eben gerade beschrieben habe, mit der Reinheit. Und so reiner wir es schaffen, die Gedanken und Gefühle wirklich zu sehen und zu schöpfen, umso mehr wird es uns gelingen, diesen Seinszustand tatsächlich über längere Zeiträume zu erleben.
Da gebe ich dir schon recht, das ist ja die Beständigkeit auch. Und die Beständigkeit lässt uns ja heute in vielerlei Hinsicht immer Unterbrechungen machen und deswegen ist es sehr schwierig. Die Urvölker vielleicht, ne, die mit vielen Zeremonien gearbeitet haben, vielleicht waren die mehr in ihrem Sein und das auch eine beständigere Lebensart. Das ist ja die Kultur, die ja auch dementsprechend vielleicht früher gelebt worden ist. Und die Menschen haben sich ja enorm verändert, vom Ursprung bis heute. Ne? Nicht nur zum Positiven, aber auch zum Positiven. Es gibt auch gute Dinge, die die Menschen gemacht haben. So ist das nicht. Der technische Fortschritt, du hast ja auch ein Kapitel bei dir, die Technik mit drin zum Beispiel. Ne? Und da geht es ja auch, was kann die Technik uns Menschen auch vermutlich Gutes tun. Ich habe dein Buch jetzt noch nicht gelesen, aber ich vermute, da geht es hin, oder?
Ganz klar. Also die Technik ist natürlich auch, sag ich mal, Kunst. Ja. Und die Kunst an und für sich hat ja eine ganz, ganz große Bedeutung in diesem Zusammenhang, weil alles, was Kunst ist, geht über das eigentliche Bedürfnis hinaus. Und so sehen wir sie auch oft bei der Technik. Gerade im Internet sieht man ja wunderschön, ist doch nicht alles nur wir essen, trinken und schlafen da. Ja? Also da gibt es sehr wohl verschiedenste Dinge, die künstlich gestaltet sind. Es ist diese Trennung zwischen Kunst und Natur für mich so unnatürlich, ne? Weil Kunst natürlich ist. Und alles möglichst schön und alles möglichst geordnet und für uns angenehm zu machen, eigentlich ein völlig natürlicher Faktor ist, der Kunst genannt wird.
Kunst, da fällt mir ein, auch das Sein dazu. Malerkunst ist ja in dem Moment ein Fluss. Man ist in seinem Sein und lässt seine ja, kreatives Ader schöpfen, indem man vielleicht als Maler einfach sich gehen lässt. Und von wem man inspiriert wird, das weiß ich nicht, muss ich auch nicht wissen, aber der Maler weiß es besser. Es gibt viele Malerkünstler, die einen sagen, sie bekommen Stimmen mal dazu gesetzt oder Bilder vorgesetzt, Fantasie und somit sind sie in ihrem Fluss drin, in dem Sein, in dem sie an den Gemälde zum Beispiel gerade arbeiten. Das ist ja dann ihr Tun, ihr Machen in dem Moment. Und das ist ohne Stress besetzt, hoffe ich zumindest. Na, es gibt vielleicht auch andere Künstler, die vielleicht Stress haben und auch Stressbilder machen, sowas gibt es ja auch, ist aber für mich nicht der Fluss des Angenehmens. Die Nachhaltigkeit heißt für mich, der Fluss, das Sein, einfach fließen lassen und nicht mit hohem Blutdruck durch die Gegend laufen, sondern in einem gewissen normalen, relaxten Zustand zu sein. Nicht einschlafen und auch nicht übertreiben, sondern einfach in einem wachen Fluss zu tun und zu machen. So definiere ich das.
Ja, ich sehe halt vor allem die Individualität als auch ganz wichtigen Punkt in dem Zusammenhang. Mit der Kunst bringen wir in Bedarfsgegenstände die Möglichkeit, sie individuell zu gestalten, sie für mich abzustimmen, sie für mich ansprechbar und angenehm zu machen. Und wenn wir diese unter Anführungszeichen unnötigen Arbeiten betrachten, im Kommunismus, in der ehemaligen Ostblockwelt war ja das eine Nebensache oft für die Bedarfsdeckung, hat man aber gesehen, ist es auch nicht so, dass es beglückt. Und genau darin sehe ich den Schlüssel der Kunst. Ja. Also wenn wir die Kunst weiterdenken, dann ist ja heute auch in jedem Produkt bereits Kunstarbeit drinnen. Ja. Jede Verpackung, jedes Regal, jeder Supermarkt, jedes Haus ist in irgendeiner Art und Weise ja ein eigenes Kunstwerk bereits. Ja? Und das ist aber genau die richtige Richtung. Das ist genau das, was ich meine. Wenn wir das auch ausweiten, dass nicht jeder Flughafen auf der ganzen Welt gleich ausschaut, sondern dass wir vielleicht schaffen, dass wir da irgendwo die Individualität auch dorthin zu transportieren. Und ja, diese Dinge wollen wir momentan alle über einen Kamm scheren. Ne? In jeder Stadt haben wir die gleichen Geschäfte und in, ja, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern sogar weltweit und so. Und die schauen alle gleich aus und da gibt es überall die gleichen Produkte. Und also diese sind zwar alle sehr, sehr kunstvoll und wunderbar und hervorragend präsentiert, aber die Individualität geht schon wieder verloren, weil wieder viele über den Kamm geschert werden. Also diesen Kunstbegriff, der hier so perfektioniert ist und so wunderbar dasteht, noch ins Individuum zu treiben, das würde ich als wunderschöne Sache sehen, dass ich egal in welches Dorf komme, alles anders ausschaut, überall alles wunderbar gepflegt ist, alles voll mit Blumen, alles wunderschön bemalt mit den herrlichsten Farben, in harmonischer, wie immer das für jemanden harmonisch ist, ja, das kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein, oder Skulpturen oder sonstige Dinge, alle Gebrauchsgegenstände damit zu kombinieren, ja, das können wir dann machen, wenn wir unseren Traum von dem nicht mehr arbeiten müssen, weil ohnehin die Maschinen alles für uns machen, so wie ich es halt als Kind erlebt habe. Ich habe mir gedacht, naja, also wenn das so weitergeht mit der technischen Entwicklung, das wird sicher so sein. Also wenn ich einmal groß bin, dann braucht niemand mehr was arbeiten, weil die Maschinen arbeiten eh alle tausendmal so viel wie jeder Einzelne. Und es ist auch so, nur irgendwas bringt das Sand ins Getriebe, weil eigentlich müsste das schon verwirklicht sein. Und da ist dann dieser Sprung zwischen Kunst, Technik, Mensch, ne, das, was ich sehe, als wirkliches Gedeihen der Menschheit, dass jeder sein Umfeld dann oder das kollektive Umfeld, auch in dem er sich bewegt, so beeinflusst und so gestalten kann, wie es ihn wirklich erfreut und auch jeden, der damit in Kontakt kommt.
Liebe Zuhörer, wie denkt ihr? Ihr könnt in den Wartenbereich reinkommen und könnt euch auch euch mitteilen. Ich würde mich sehr freuen. Einmal das dazu. Ja, ich denke, Technik gerade, Technik und Kunst und Politik, mhm. Nee, das ist ja ein Schwerpunkt. Man könnte Earthships bauen, zum Beispiel. Erdenhäuser. Wir haben so viel Kreativität letztendlich. Du hast vollkommen recht. Wenn ich nach Asien schaue, schaut die Welt natürlich anders aus wie in Europa. Viel bunter und anders. Natürlich unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Menschen. Aber letztendlich unterm Strich haben wir so viel Potenziale, die wir auch entdecken sollten und auch leben sollten. Was hindert uns daran? Das ist die Frage. Und ich glaube, das ist die Abhängigkeit, die Verantwortung, die wir abgegeben haben. Und dieses wieder neu zu entdecken, die Gesellschaft wieder gesellschaftsfähiger zu machen, lebendiger, kreativer leben lassen zu können, weil die eigene Verantwortlichkeit, die eigene Schöpfung macht die Kreativität, die Flexibilität, die Schönheit in unserer Welt letztendlich. Und natürlich, die Geschäfte sind irgendwo alle gleich, die Produkte ähneln sich alle miteinander. Ich habe das auch mal gelernt, diese Art von Dekorateur. Ich bin einzelnes gekauft, man muss aber auch dekorieren gehen fürs Auge. Das Auge der Menschen ist ja das, was einen anspricht. Und da, finde ich, sollten wir mehr Kreativität haben. Kinder sind ja auch so. Sie probieren und malen und tun und Sandburgen bauen. Ne? Und wenn man dieses Verspieltheit auch ein bisschen mehr lässt, den Menschen lässt, dann glaube ich, ist die Gesellschaft so in ihrer Erkenntnis und in ihrer wahren Pracht letztendlich fließen zu lassen, aber nicht die Politik, die dieses immer wieder versucht zu korrigieren oder zu unterlassen. Vorschrift hier, Vorschrift da, das hast du ja schon gesagt, tausende Bücher mit Gesetzen, wer liest das wirklich? Da weiß doch keiner anderer mehr, was der andere tut. Dabei kann die Welt doch so einfach sein, oder?
Ja, das ganz sicher recht. Also diese Gestaltung, was hindert uns daran? Ja? Das war der springende Punkt jetzt. Ja? Es ist sicherlich, wie ich es in meinem Buch beschreibe, diese über das Wettbewerbs-, über das Konkurrenzdenken hinauszugehen, ein springender Punkt, der dem begegnen kann. Ja? Wir sind heute so viel damit beschäftigt, besser zu sein wie der andere, schneller zu sein wie der andere, mehr zu verdienen wie der andere, ein schöneres Auto, ein schöneres Haus zu haben als der Nachbar. Und da geht viel Energie verloren, anstatt diese Individualität, diese Einzigartigkeit jedes einzelnen Individuums in den Mittelpunkt zu rücken. Ja, also genau. Und ich habe das also ja, in Kapitel Spiel und Sport und so beschrieben. Und da haben wir sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wenn wir einerseits die Rasa Lilas, also die göttlichen Spiele betrachten und das, was wir heute als Spiel oder Sport sehen, Die Rasa Lilas, also vielleicht ein ganz kurzes Beispiel, ja, wir haben gerade zuerst die Krishna Maha Mantra gehört, Hare Krishna, Hare Rama. Krishna hat 108 Gopis, ja, also 108 Frauen, mit denen er immer mit den Kühen auf die Weide zieht und wieder zurück. Und dieser Tanz, den sie da zelebrieren, wir haben über Rituale ganz kurz, das sollte man vielleicht noch näher eingehen. Dieser Tanz, den sie da zelebrieren, wenn sie da auf die Reihe hinausgehen, das ist das Rasa Lilas, bezeichnet die göttlichen Spiele. Alle 108 Gopis tanzen mit Krishna und jede glaubt, er tanzt mit ihr. Diese Freude, die dadurch entsteht, dieses völlig Unabhängige, ja. Ja, ich habe dann beschrieben im Buch, ne, wir taufen jetzt die Spiele um, statt Mensch ärgere dich nicht, Mensch freue dich. Und es geht nicht nur darum, jemanden rauszuschmeißen, sondern jemandem was Gutes zu tun. Und diese ganzen Mannschaftsspiele, wie wir sie heute haben, und wie sie von zig Millionen verfolgt werden, und einer muss um ein Hundertstel schneller sein wie der andere, und der kriegt ein Tor und der nicht, und wir, also ich will es ja gar nicht mit Energie vollfüllen, aber genau diesen Schritt vom Wettbewerb hin zu göttlichen Spielen, zu dem, wo alle gewinnen, wo es keinen Verlierer mehr gibt. Dieses Spiel des Spiels willen, einfach weil es Spaß macht. Da ist der springende Punkt aus meiner Sicht zum richtigen Spiel, zum richtigen Sport, einfach sich zu bewegen, weil es Spaß macht. Nicht, weil ich mich da mit bereichern kann, dass ich eine Sekunde schneller bin wie der andere, dafür renier ich meinen Körper.
Ich sage ja, Kooperation statt Konkurrenz. Und wenn ich dann so nachdenke, gerade bei den Skispringern, hört man das ja immer, na, Neujahrsskispringen. Und die Österreicher haben nur den Platz 3 erreicht. Warum nur? Das ist der drittbeste. Man darf sagen, wow, ey, sie haben den Platz 3. Ja, man soll sich freuen. Und wenn es der Platz 10 ist von 200 Leuten, ist das auch ein wunderbarer Schnitt. Wir haben den ersten Gast da. Eine Frau ist bei uns, die ja, Anja ist da. Mhm. Und ich sage mal einen wunderschönen guten Abend, Anja. Und das Wort für dich, bitte.
Okay, hallo. Da muss ich jetzt rückwärts machen, nachdem ihr noch eine Weile geredet habt. Also erstens mal, du hast gerade gesagt, die dem Skispringen. Nicht nur Platz 3, nicht wow Platz 3. Finde ich beides, das eine so wie das andere. Nein, hallo? Leute, wir waren dabei und es hat Spaß gemacht. Und die Rangliste ist Nebensache, ist überhaupt nicht relevant. Relevant ist, wir waren dabei, wir hatten Spaß und haben unser Bestes gegeben und alles andere ist egal. Das andere mit dem Mensch ärgere dich nicht Spiel. Ich finde das Spiel genial, Mensch ärgere dich nicht. Wenn man es aus einer anderen Seite betrachtet, wie wäre mal die Seite, egal was passiert, egal was das Leben bringt, auch wenn du dich mal vielleicht das Spiel nicht gewonnen hast, lass dich nicht aus der Mitte bringen. Freu dich einfach drüber, dass du am Spiel teilgenommen hast. Und egal was im Leben passiert, lass dich nicht aus deiner Ruhe bringen. Und das kann man bei dem Mensch ärgere dich nicht Spiel sehr schön lernen. Ruhig und gelassen zu sein, auch wenn man rausgeworfen wird. Und einfach wieder neu zu beginnen. Ihn steh auf, Männchen. Und auch den Spaß am Spiel zu haben und einfach daran, dass da gegenüber jemand sitzt, der sich die Zeit nimmt, mit dir zu spielen. Egal, was auf dem Brett passiert. Es ist ein Spiel und nicht er persönlich. Die Figuren fliegen raus aus dem Spiel, aber doch nicht ich. Und so kann man an diesen Spielen, für meine Begriffe, sie so lassen, wie sie sind und wirklich dran lernen. Nur sie vielleicht mal anders betrachten. Und was du vorhin sagtest, Klaus, mit den Menschen, mit der Kreativität. Wenn die Kinder die Kreativität genommen bekommen, was passiert, während sie sie haben? Sie lernen, wie man unbewusst, aber sie lernen es. Praktisch, man könnte sagen, Synapsen im Hirn sich neu verknüpfen, ihre Gedanken flexibel werden, ihre Fantasie angeregt wird, Spaß wird. Und all diese Sachen, das ist ein reines Hirnspiel, diese Kreativität. Und was passiert, wenn ich den Kindern die Kreativität nehme? Das ist eine Entscheidung für das spätere Volk. Diese ganzen Erfindungen, die wir zum Beispiel, wo man sagt, Deutsche sind Dichter und Denker, dieser Erfindungsreichtum, was wir im Land eigentlich mal hatten, zumindest sagt man uns das nach, entsteht aus Kreativität, aus kreativen Kindern. Nimmst du den Kindern ihre Kreativität, wird aus den Menschen schwerlich später Dichter und Denker entstehen. Du bestimmst also praktisch in den Kindern schon die Zukunft eines ganzen Volkes. Und genau das sehen wir gerade. Fertig.
Du bist.
Ja, vielen lieben Dank für den netten Beitrag. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch auf die Spiele eingehen. Ich nenne sie halt immer die göttlichen Spiele oder die Gewinner- und Verliererspiele. Jetzt ist natürlich das Mensch ärgere dich nicht ein, sage ich mal, sehr, sehr kleinliches Beispiel. Aber die Spiele an und für sich, wo jemand gewinnt und wo jemand verliert, haben zur Folge, dass jemand traurig sein kann. Und insofern kann es kein göttliches Spiel sein, aus meiner Sicht. Wenn wir es jetzt auf andere Bereiche übertragen, dass wir sagen, zum Beispiel das Liebesspiel, gibt es keinen Gewinner, gibt es keinen Verlierer. Können nur beide gewinnen oder eben beide verlieren, ja okay, aber da beginnen die göttlichen Spiele aus meiner Sicht. Und wenn wir Kinder beim Tempelhupfen oder beim Schnurspringen zuschauen, dann ist da kein Gewinner oder Verlierer im Mittelpunkt, sondern da ist die Freude an der Bewegung und die Freude am Spiel das zentrale Thema. Und das ist das, was ich gemeint habe. Die Spiele an und für sich, das sind ja genau die Dinge, die wir wirklich tun wollen. Wir wollen ja gerne spielen, wir wollen uns ja gerne miteinander in der Interaktion am Leben erfreuen. Ja, genau. Das ist.
Was hat der Mensch aus den Spielen gemacht, ist die Frage.
Ja, genau. Also Brot und Spiele, ne, aus dem Römischen Reich. Das ist genau dann das, was eben dann daraus gemacht wurde. Und die Menschen spielen ja oft dann gar nicht mehr selber, sondern ihr Spiel ist den Spielern zuzusehen, die Spiele einfach mitzuverfolgen und diese passive Art des Spiels und trotzdem involviert sein, ne, ist dann das, was ja so viel Resonanz in den Medien bringt und auch so viel Leid, ne, wenn wir dann verlieren.
Es gibt immer nur Gewinner und Verlierer. Wir bewerten es aufgrund unseres chemischen Schemas, weil wir es so anerzogen bekommen, leider haben. Anja, ich glaube, wenn wir das Sein haben wir ja heute schon gehabt, wenn man dem Kind das Sein lässt und die Eltern nur vor Gefahren schützt, weil das ist ja die Erfahrung, die man hat, sei es die Herdplatte, was ja ein gutes Beispiel ist, das Kind muss ja nicht auf die Herdplatte fassen, wenn es tut, dann wird es seine Erfahrung machen und daraus lernen. Und wenn da jetzt Scherben auf dem Boden sind, dann sagt man auch, aufpassen, das sind Scherben. Also ich denke mir, wenn die Reife einfach nur da ist, die Hinsicht einfach mal sich anschaut, das Hinsehen anschaut und dann diese Kinder zum Beispiel oder die Freunde, weil man das weiß, wenn man diesen Schritt neu macht und das eine dementsprechend negative Konsequenz gibt, dann kann man eine Information geben. Und dann kommt die Eigenverantwortlichkeit, oh ja, ich muss aufpassen. Dann ist es, glaube ich, in einem gesunden Maß. Aber was nicht gesund ist, ist
die.
Ja, also ich denke schon, Anja, ist meine Meinung, man kann das Kind natürlich auf dieser Herdplatte fassen lassen, ist ja überhaupt nicht die Frage.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber ich würde es ja, deswegen sage ich ja auch, wenn wir die Eigenverantwortlichkeit, ich sag mal, den Kindern erstmal Anreize geben, vieles zu erkennen. Ich sage immer so schön, die Schule, die wir heute haben, die möchte ich gar nicht in Zukunft weiter sehen dürfen. Sondern wir erwachsene Menschen sollen diesen Kindern viele Ideen geben, Kreativität, welche Möglichkeiten kann das Kind, sei es Musik spielen, sei es malen, sei es Schauspielern, einfach Anreize geben, mit der Natur mehr arbeiten, Insekten forschen, in der Erde graben, was sind Länder, was sind Menschenkulturen, was sind aber auch Gefahren in dieser Welt, weil die Gefahren sollen wir ja versuchen zu erkennen und sie zu minimieren, um in einer tragfähigen Gesellschaft der Schönheit zu kommen, in einer tragfähigen Gesellschaft zu kommen, wo die Menschen sich nach außen hin einfach kreative Potenziale leben dürfen können. Nicht immer sagen müssen, ich muss einen riesen Antrag machen, ein Haus zu bauen. Natürlich, die Architektur sollte schon stehen in einem Haus. Na, ganz klar. Wir wissen, was wir eigentlich tun sollten, aber immer nur Vorschrift, 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 Vorschrift. Natürlich, wenn ich in einer 30er-Zone 160 fahre oder 100 fahre, ist das für die Kinder, die da spielen, nicht gesund. Das ist ja auch wieder die Eigenverantwortlichkeit und das sind dann Gefahren. Also kann man da auch wegen mir ruhig, damit die Autos nicht so schnell fahren, ruhig ein paar Hügel da bauen, damit sie nicht so schnell durchfahren können. Denn wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder totgefahren werden oder verletzt werden oder sonstiges. Das ist die Reife, die wir Menschen haben sollten, Gefahren und aber auch die Schönheit der Potenziale zu fördern. So sehe ich das, Anja.
Naja, ich möchte mal so sagen, also was die Herdplatte betrifft. Aber man könnte einem Kind, denn jeder hat irgendwelche Bücher zu Hause, mal zeigen, wie sowas aussieht. Es gibt diese Fotografien von verbrannten Händen. Aber wie kommt das überhaupt zustande? Ganz einfach. Für meine Begriffe hat ein Kind bis zu einem gewissen Alter nichts in der Küche zu suchen, wenn ich am Kochen bin. Und wenn, dann gibt es Vorrichtungen für die Herde, dass das Kind gar nicht an die Herdplatte kommt, weil es einfach zu klein ist und da wirklich etwas davor gemacht wird, dass es da gar nicht in die Versuchung gibt. Das gibt es alles. Natürlich haben die Ärzte dann keine Hände mehr zur Verpflegung und zur Verpflastern, das mag sein. Aber ich glaube, die Ausdrucksweise nach dem Motto, das muss seine eigenen Erfahrungen machen, ist nichts anderes als wie die Entschuldigung dafür, dass man nicht aufgepasst hat als Mutter. Denn mir ist eins klar, in der Zeit, wo das eine Kind mit der verbrannten Händen in seinem Zimmer liegt und weint oder auf dem Schoß sitzt oder was auch immer, hat ein anderes Kind die Möglichkeit, jede Menge Erfahrungen zu machen, die das Kind jetzt nicht machen kann. Es macht jetzt tagelang die gleiche Erfahrung. Meine Hand tut weh, meine Hand tut weh, meine Hand tut weh. Das finde ich ehrlich gesagt total bescheiden. Und deswegen ist die Verantwortung uns Erwachsenen, was wir unseren Kindern zumuten und was nicht. Und das gehört nicht in einem, nein, ich für eine Dreijährige, Fünfjährige, selbst ich als Erwachsener leide tierisch unter solchen Schmerzen. Also mal wirklich wieder in die Verantwortung von Mutter und Vater reinzugehen, was mute ich meinen Kindern zu? Und die göttlichen Spiele sind das, ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, was du beschrieben hast. Sie beruhen auf Gewinnen und Verlieren. Denn man könnte sagen, die Götter von heute sind diejenigen, die gelangweilt sind und wir sind die Spieler und sie wetten auf uns. Und wenn man in die richtige Göttlichkeit reingeht, da ist es so, dass es Verlierer und Gewinner gibt, aber es keinen stört, sondern man sich wirklich nur am Spiel und am Zeitvertreib erfreut. Und der Spieler, der Gewinner, der Verlierer genauso wertvoll ist wie Gewinner. Im göttlichen Spiel gibt es diese Unterschiede nicht. Dann sagt man, okay, du hast verloren, ich habe gewonnen. Okay, nächstes Spiel, hat Spaß gemacht, machen wir weiter. Da gibt es keine Wertung, dass Verlieren etwas Negatives sein könnte. Das gibt es nur bei uns Menschen. Und das müssen wir wegmachen. Aber nicht, indem wir anfangen, es gibt nur noch Gewinner. So lernen die Menschen nicht. Und der Mensch ist hier, um zu lernen. Auch mal zurückzustecken und zu sagen, ich habe verloren, damit der Gewinner mal die Möglichkeit hat, komm, auch weißt du was, ich nehme dich in den Arm. An all diesen Dingen können wir lernen und wachsen. Aber nicht, indem wir nur noch Gewinner haben, nur noch Glück haben. Wo soll das Mitgefühl herkommen? Und all diese Dinge. Eine Welt rein aus Liebe, was ist dann? Dann kommt Langeweile auf irgendwann mal. Sie ersticken an ihrer Liebe und kommen ursprünglich auf den Gedanken, ach komm, ey, ich habe so viel Langeweile, lass uns mal bitte Krieg spielen, ich brauche mal eine Abwechslung. Nein, verherrlich das nicht. Alles, was wir erfahren, und ist wichtig. Und das geht nun mal nur so. Nur Kriege haben wir, glaube ich, genug erfahren, aber immer noch nichts draus gelernt. Und drum brauchen wir sie so lange, bis wir lernen. Es wird Zeit zu lernen und die Dinge richtig zu betrachten und nicht wegzuaddieren. Das ist meine Meinung.
Vielen lieben Dank für den netten Beitrag. Also, es ist eine sehr, sehr schöne Bereicherung, auch eine Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe. Also da mit den Dingen, die du ansprichst, sicherlich wunderschöne Aspekte genannt. Ist dann immer halt auch dann noch eine Frage, wie weit denkt man, ist dann dieses Lernen aus dem Verlieren wieder Gewinn, so wie wäre es wieder ein Gewinner, oder ist es überhaupt notwendig? Ich glaube also, dass die Idee, im Krieg zu spielen, nicht mit göttlicher Eingebung zu tun haben. Das ist vor allem in der Dimension, wie wir heute dazu in der Lage sind, etwas Dämonisches. Da bin ich jetzt genau bei der Polarisierung von vorhin, wo ich dir vorgelesen habe, dass ich meine, dass es ganz klar immer ein Ja oder ein Nein gibt. Es gibt kein ein bisschen gute oder ein bisschen schlechte Aktivität oder Gedanken, sondern es gibt nur entweder einen guten Gedanken oder einen schlechten Gedanken. Ja. Und Krieg ist eindeutig ein schlechter Gedanken. Zumindest in dem Kontext, in dem wir ihn heute sehen. Man kann natürlich immer jetzt verschiedenste Gedankenmuster aufbauen und sagen, der göttliche Krieg und die Schlacht von Kurukshetra, wo eben Krishna gegen seine Verwandten kämpfen muss, ist ja auch wieder ein göttlicher Krieg. Und das ist genau das, was du eben vorher angesprochen hast. Und du hast auch völlig recht damit. Und diese Zeichen sehe ich aber doch eher als den inneren Krieg. Ja. Das ist nämlich eigentlich die wirkliche Herausforderung. Nicht die Dinge im Außen, sondern den eigenen inneren Schweinehund zu bekämpfen und wirklich diesen Kampf aufzunehmen, seine eigenen Gewohnheiten zu verändern. Zuerst einmal verändern zu wollen und dann tatsächlich zu verändern. Wirklich das zu tun, was ich will, zu dem Punkt zu kommen, zu erfüllen, zu erahnen, was möchte ich denn?
Sie schreibt, ne? Ja, ja.
Ich meine den menschlichen Körper. Ja, ja, ja. Also, wir sprechen jetzt auf einigen verschiedenen Ebenen, ja. Und, aber es macht es ja auch gerade so spannend.
Ich kann auch gerne.
Ja. Sekunde, Anja. Ja, ich lese noch mal ganz kurz vor. Anja meint die menschlichen Götter, also die Elite. Ne? Praktisch, das ist ja das, was uns ja spaltet, letztendlich spalte und herrsche. Und in uns Menschen, ich glaube, dass die, wenn wir jetzt einfach mal eine Weltabstimmung machen und wir würden fragen, wer möchte Krieg? Ich garantiere, dass die Umfrage mit Sicherheit über 90% liegt, dass wir keinen Krieg wollen.
Warum fragst du das?
Genau darum geht es jetzt. Es geht ja um das Verstehen letztendlich.
Denn warum fragst du mich, warum will Frieden?
Ja, genau. Wer will Frieden? Natürlich kann man auch so fragen. Aber ich habe jetzt von Krieg gesagt, du hast auch gesagt, in einer Welt voller Liebe zum Beispiel. Und da will jemand Krieg spielen. In einer Welt voller Liebe gibt es keinen Krieg. Also da gibt es nur Frieden. Und da braucht man nicht Krieg spielen, weil das gehört
an. Klaus, ich meinte diese gelangweilten Möchtegern-Götter, die sich selbst gerne Götter nennen, aber keine sind, die wären dieser Liebe überdrüssig. Der Mensch wäre es aber auch ganz schnell. Aber das andere ist, was... Ach, Klaus, wie heißt er?
Wie heißt er?
Ach, mein Name ist Parameshwar. Das ist also mein Yoga-Name. Und als Autor habe ich den Namen P. Tiger Ray gewählt. Ja. P. Okay, für Parameshwara eben, was denn das Geheimnis dahinter ist. Und Tiger Ray, ich habe es am Anfang der Sendung erklärt, gut.
Also okay, dann nenne ich dich jetzt was anderes, was zu kompliziert.
Bin ich da. Ist alles okay.
Auch nicht darum, das Göttliche, wenn du dein Beispiel nimmst, was du gerade gemeint hast, mit dem Kampf der Götter oder Spiel oder Krieg der Götter, was jetzt genau war. Der Witz ist, es sind Geschichten. Und was können diese Geschichten ausdrücken? Genau das, was du im Anschluss sagst. Das heißt, es geht bei dieser Geschichte nicht um einen tatsächlichen Krieg, Mensch oder Gott gegen Gott, sondern vielleicht ist es einfach nur eine Symbolik dafür, dass dieser Gott in sich selbst Krieg geführt hat, Seele gegen Ego, Ängste gegen Vernunft, gegen Liebe, und ständig mit sich selbst im Clinch war. Aus welchen Gründen auch immer. Aus nicht verstanden werden wollen oder mehr was erreichen wollen für die Menschen oder für seine Familie, aber doch nicht geschafft. Nie richtig die Worte immer. Also es gibt so viele Gründe, warum wir Krieg in uns führen. Und diesen Krieg spiegeln wir im Außen. Und diesen Krieg sehen wir ja sogar im Außen. Was sehen wir zurzeit? Krieg auf allen Straßen. Was haben die Menschen seit diese Verzeih. Licht und Liebe möchte gern Arbeiter auftauchen. Die meisten, die den ganzen Tag von Liebe reden, sind komischerweise alle Singles. Die anderen reden davon, du musst dein Ego umbringen. Was tun die Menschen? Sie geraten in, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich muss mein Ego töten. Das ist Krieg. Sie führen Krieg gegen ihre Krankheiten, Krieg gegen Politiker, Krieg gegen ihr Ego. Kennen ihre Seele nicht, wissen nicht, wo sie es suchen sollen. Die Leute sind im Moment so tief in diesem Sumpf drin, dass sie nicht mal mehr wissen, ob sie jetzt Johann oder Maria heißen. Geschweige denn erst, welchem Land sie zugehören oder welche Religion die richtige ist. Mit je mehr Aussagen da draußen sind, umso mehr verreißen wir die Menschen und ziehen sie in einen Sumpf rein. Und was passiert? Die Kirchen werden sich freuen, denn sie haben dann wieder Zulauf. Weil das der einzige Punkt ist, wo der Mensch anscheinend noch Frieden finden kann. Wirklich bei Gott, in der Kirche. Und sie werden diesen falschen Predigern wieder zuhören, wie sie es vor 2000 Jahren schon angefangen haben. Also das sind alles Dinge, nein. Das ist zwar jetzt chaotisch ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Ich hoffe es.
Ja, es ist sehr schön. Vielen lieben Dank. Es ist halt eine enorme Abkürzung, wenn man jemanden hat, der den Weg schon vorangegangen ist. Und das ist halt dann auch eben genau das, was einen richtigen Lehrer ausmacht. Ich sage immer, um Lehrer zu sein, muss man halt vorher was können. Insofern, wie kann man eigentlich zum Beruf Lehrer werden? Das geht ja gar nicht. Wenn er nichts kann, was will er jemandem lehren? Und genau. In dem Zusammenhang habe ich eben versucht, hier gerade mit diesem Werk Elysium diesen weiten Bogen zu spinnen zu dem, wie soll es denn wirklich sein? Weil das ist auch jetzt in unserer Diskussion immer wiederum, wir werden abgelenkt, was die Leute nicht tun und wie es der und was nicht der macht und so. Der macht Krieg und der macht böse Sachen und der macht und überhaupt und alles ist gegen die Kinder. Genau da war in irgendeiner Art und Weise eine Begegnung zu finden, darüber hinaus zu denken. Das ist, was ich freies Denken bezeichne, was ich versuche hier in einer ganz weiten Zukunft zu sehen und auch niederzuschreiben und auch an Bildern weiterzugeben. Wir haben ja gerade diese Kinder- und Betreuungssache von jemandem, der weniger Erfahrung hat, gerade vorher intensiv von dir in einer Ausführung gehört, das ist doch im spirituellen Bereich genau dasselbe. Und wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir im Endeffekt auch innerlich gar nie erwachsen werden. Es fühlt sich ja innerlich immer gleich an. Ja, der Körper, der verändert sich irgendwie, aber ich könnte nicht sagen, dass ich mich heute anders fühle, als wie ich 5 Jahre alt war. Ja? Also das ist ja immer irgendwie ein und dasselbe. Ja? Also ich bin entweder Mensch oder ich oder Kind oder nicht oder immer Kind. Oder also niemand sehnt sich mehr als nach einem Vorbild, nach einem, den er nacheifern kann, den er wirklich liebt, der wirklich gut meint mit ihm, der wirklich genau das gibt und geben kann, was ich haben möchte. Und das ist dann wiederum völlig unabhängig vom Alter. Oder vielleicht mal nicht mal, was ich haben möchte, sondern was gut für mich ist. Vielleicht will ich es ja gar nicht. Also diese Führung, das ist genau das, was den Unterschied macht. Ob wir diese vielen Umwege gehen, diese und diese Ablenkung immer gegen irgendetwas sind oder ob wir wirklich schaffen, uns ein Ziel vorzunehmen, ein Lebensziel oder ein Überlebensziel, also über viele Leben ein Lebensziel, diese Entscheidungen, die sind es dann. Und das ist eine Entscheidung, die ist lebensprägend, die Entscheidung für den Lehrer. Ich habe mich dann für Swami Sivananda entschieden. Swami Sivananda, aus dem Grund, wie ich es vorher kurz erwähnt habe, und eines das Einzige war, was mir wirklich Rückhalt gegeben hat. In meinem damals 33-jährigen Leben hatte ich doch schon einiges erlebt. Und mir war das auch recht angenehm. Nichts rauchen, nichts trinken, keine Frauen, ja. Was soll das für ein Leben sein? Und trotzdem, ich habe gewusst aus Erfahrung, da ist was dran, das funktioniert, da geht es mir besser. Und in welcher Art und Weise wird es dann, in welchem Tempo, in welcher Abänderung ich dann meinen eigenen Weg dazu hin finde, ist so eine andere Geschichte als dieses Ideal vor Augen zu haben, dem ich nachstreben möchte. Dieses über den Dingen stehen, über männlich und weiblich stehen, über vergänglich und unvergänglich, über den ganzen Dingen, die uns Schmerz oder Leid verursachen. Und auch über den Dingen, die uns Glück und Frohlocken verursachen. Das ist genau im Endeffekt die selbe Falle wie das Leid. Dieses Samadhi, wie es bezeichnet wird, also diese Gleichmütigkeit, weder Raga noch Dvesha, also weder Zu noch Abwendung, sondern dieser Gleichmut. Egal was passiert im Außen, ich bin innerlich immer in Wonne. Und das als Ziel und als wirkliche Vision anzustreben, das ist also genau das, was ich erahne, dass es wert ist, mein Leben dafür zu geben.
Paramishwara, du hast gerade noch was vor dir. Du willst uns doch was vorlesen, vermutlich. Kann das sein? Habe ich dich ertappt?
Ja, gerne.
Ja, dann machen wir das doch mal. Anja bleibt durch hier oben und ich würde sagen, wir hören noch mal was aus deinem Buch.
Gern, also wir haben ja auch hier auf Okitalk und immer wieder sehr große Gedankenkonstrukte über NWO und also alles, was sich in irgendeiner Art und Weise, wenn wir es naheliegend, sind dermaßen zusammengewachsen in der planetarischen Luftschaubahn Erde.
Schon gesagt.
Das ist einfach einmal so weit sein wird, dass wir an einem Strang ziehen müssen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Also NWO, gut oder schlecht, ich würde mal sagen, es ist ähnlich wie ein Fernseher. Da kann ich was Schönes drüber flimmern lassen oder ich kann was Unangenehmes drüber flimmern lassen. Und eine Entscheidung, die Welt zu zerstören oder sie als gedeihliche Plattform zu nutzen, werden wir treffen müssen. Das sehe ich einfach so. Und dazu habe ich da ein paar Zeilen geschrieben, die würde ich freuen, wenn ich jetzt vorlesen kann. Ein Planet braucht eine Empfehlung. Nun gibt es die antiquierten Begriffe Volk und Vaterland nicht mehr. Diese Rückkehr zur Natürlichkeit, wie wir sie auch im Tierreich wiederfinden, wurde nach anfänglichem Zögern als die echte Befreiung erlebt. Und sowohl die Transparenz als auch der gelebte Wunsch zur Nachhaltigkeit im Umgang mit der Erde haben zur heutigen freien Entscheidung über das eigene Leben geführt. So sind eben die Auswahl der globalen und regionalen Räte und die Übernahme der Macht von mitfühlenden und selbstlosen Charakteren der Dreh- und Angelpunkt. Wie es seit jeher der Fall gewesen ist und stellen nach wie vor die größte Herausforderung dar. Und es kann nur in einer Kombination aus freier demokratischer Entscheidung heraus geschehen. Und es bedarf Menschen, die von Geburt an trainiert und zur Politik berufen wurden, die diese schwerwiegenden Dirigentenfunktionen übernehmen können. Und da gibt es noch genug zu tun. Vor allem langfristige Systeme für die Ausbildung und für die interne Kontrolle zu entwickeln. Damit zu überzeugen, diese zu leben, das ist erforderlich.
Noch was? Moment, bitte noch im zweiten Teil.
Politik. Wir blicken auf bewegte Zeiten zurück. Immer schon hat sich auf unserem Planeten viel getan. Die industrielle Revolution der letzten beiden Jahrhunderte bildete die Basis für die nun erlebte Evolution der Kommunikation, die uns letztendlich in die heutige Situation geführt hat, in der wir nun die spirituelle Entwicklung vorantreiben. So war es die Vernetzung, die fast alle politischen Entscheidungen von gestern transparent und öffentlich gemacht hat, sodass wir in einem neuen Zeitalter angelangt sind. Viele mutige Politiker und auch andere Meinungsbildner prägen die tatsächliche Veränderung. Die Geheimdienste wurden damals in Transparenzdienste umbenannt, was gut war. Viele Entscheidungsträger kamen auch aus ärmlichen Verhältnissen. Und gerade das gab ihnen diese Kraft, oftmals gar ihr Leben offensichtlich aufs Spiel zu setzen, um die Wirtschaft in ökologisch vertretbaren Schwung zu bringen und um auch die Armen an der Fülle teilhaben zu lassen. Die Reduktion aller Gesetzestexte auf 3 Sätze, jeder macht, wie er glaubt, solange es nur ihn betrifft, alle vertrauen auf den Rat der Weisen bei kollektiven Angelegenheiten. Jeder ist aufgefordert, immer seine Erfahrungen mitzuteilen. Hat alles sehr vereinfacht. Das war der Beginn einer Reihe von weltweiten Entscheidungen, die nun den Menschen statt des Gewinns in den Mittelpunkt des politischen Interesses zu rücken schaffte. Und viele begannen ihre Kinder von Anfang an darauf vorzureiten, in dieser Art und Weise entscheidende Rollen einzunehmen. Die positiven Auswirkungen davon können wir nun bereits im breiten Rahmen bewundern. Sehr erfreut beobachten wir heute, dass es kaum noch Kriminalität auf der Erde gibt. Die nachhaltigen Produkte, das zinsenlose Geld und die fast nun spielerische Nahrungsproduktion haben einen allgemeinen Reichtum erschaffen, wie es noch vor wenigen Jahren niemand für möglich gehalten hätte. So sind heute Neid, Hass und Missgunst kaum noch irgendwo zu erleben, weil dafür keine Gründe vorhanden sind. Jeder kann so ziemlich alles, was er braucht und haben will, sehr leicht beschaffen. Noch dazu ist der Verzicht anziehend geworden. Die Selbstverantwortung für die eigenen Belange tut ein Übriges. So haben wir heute weltweit nur noch etwa 1/100 der Gefangenen, die noch zu Beginn des Jahrhunderts eingesperrt waren. Und in den allermeisten Fällen sind auch das nur kurzfristige Maßnahmen, die fast immer durch das Kollektiv schnell ausgeglichen werden können. Durch diese Erleichterungen in den neuen einfachen Justizsystemen sowie bei allen Sicherheitsbelangen wie Polizei und Ähnlichem sind enorme Kräfte frei geworden, die sich nun dem Gedeihen des Planeten widmen können. Diese Gesetzgebung ist so einfach und für alle verständlich und die Bereitschaft der einzelnen Menschen in die Gemeinschaft hineinzugeben ist derart groß, dass es nun oftmals zu vielfältigen Überschüssen kommt, die leicht in bedürftigere Regionen verschoben werden können und somit den allgemeinen Friedensprozess schnell noch viel weiter voranzutreiben.
Dankeschön. Ja, gibt mal das Wort der Anja. Mal gucken, was Anja dazu meint. Anja.
Naja, es hat was. Es klingt schön. Wie weit die Bereitschaft der Menschen ist, ist fraglich. Ich meine, alles, was da draußen passiert, hängt vom Wollen ab. Der Mensch muss es freiwillig wollen. Aber was sehen wir? Wir sehen Menschen, die zusammen... Wie soll ich das sagen? Beispiel. Du kannst Schwarz und Weiß nicht mischen, das geht nicht. Es wird grau bei rauskommen. Und die Frage ist, ob das Grau, das da entsteht, sich auch selbst gefällt. Wenn es weiß, dass es gemischt wurde, dass das jemand war, der es gemischt hat. So ist es auch für meine Begriffe mit den Menschen, egal aus welcher Sparte, aus welcher Religion, egal woher sie kommen, aus welchen Ländern. Du kannst Schwarz, auch da Schwarz und Weiß, nicht zusammenbringen. Das geht nicht. Man kann es nicht tun. Sie müssen es selber wollen. Schwarz und Weiß kann nur zusammen existieren und leben im Glück, wie die Menschen an für sich auch, wenn sie es selbst wollen, wenn sie bereit dazu sind. Aber nicht, wenn ein anderer es mit ihnen macht. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, den wir auch gerade haben. Ich kann nicht einen Christen mit einem Islamisten zusammentun, das geht nicht. Das können sie nur selber, aber sie müssen es wollen. Und so ist es mit allem im Leben, was da draußen passiert oder passieren könnte an schönen Dingen. Solange der Mensch nicht will und nicht aus wirklich schönen Gründen erklärt oder vielleicht erzählt bekommt, was ihm das bringt, solange man alles auf Zwang macht, wird da draußen keine Veränderung stattfinden. Er muss es selber wollen, jeder Einzelne. Und so ist die Vorstellung, die du da jetzt, was du geschrieben hast, alles schön, aber die Menschen wollen es noch nicht. Sie sind noch nicht so weit. Viele von ihnen nicht. Und darum habe ich vorhin auch Klaus gesagt, du hast gefragt, die Aussage getroffen, wer will keinen Krieg? Oder wer will Krieg? Was heißt denn, wer will Krieg? Ist es nicht besser zu fragen, wer will Frieden? Denn Krieg wollen sie nicht. Also warum soll ich mich mit dem belasten, was ich doch gar nicht will? Soll ich nicht besser die Dinge denken, die ich will und für die ich nicht will, gar keine Energie aufwenden? Warum soll ich sie in meinen Gedankengut überhaupt hochholen? Denn dadurch manifestieren sie sich. Entweder in meinem Körper oder in meiner Umgebung oder in anderen Menschen. Also denke ich doch nur das, was ich will, damit sich das auch manifestieren kann.
Ja, es ist sehr schön, vielen lieben Dank. Also genau deswegen habe ich auch diese Schriften in Zukunft gestellt, um genau mit diesen Dingen nicht konfrontiert zu sein. Und dass die Veränderung, die tatsächliche Veränderung nur von innen heraus funktionieren kann, das ist, glaube ich, völlig transparent und Tatsache. Und es gibt aber da natürlich einen springenden Punkt, wenn wir uns heute die allgemeine Kommunikation anschauen, dann ist sie eigentlich nicht wahrhaftig genug. Ne? Also es sind, ich habe mal so einen schönen Spruch in Facebook gelesen, ja, die Dummen sind immer so selbstsicher und werden auch lautstark vernommen und die wirklich intelligenten Menschen sind immer voller Selbstzweifel und gehen dadurch oft unter. Und da ist auch sehr viel Wahres dran an diesem Gedanken. Diese innere Bereitschaft zur Wahrhaftigkeit, diese innere Bereitschaft, es nicht nur runterzuschlucken, sondern auch nach außen zu kommunizieren, was ich eben genau mit diesen Schriften hier jetzt mache, diese Mutigkeit, dieser unglaublich schwer erkämpfte Mut, ins Außen zu gehen mit dem, was mich wirklich bewegt, was viele in sich tragen als Keim und durch oberflächliche Wünsche oder alltägliche Gegebenheiten nicht ausdrücken schaffen, diesen Ansporn, genau diesen Schritt zu schaffen, das ist das Ziel meiner Arbeit hier. Und Leuten auch zu helfen,
diesen Schritt zu gehen, zu einer wirklich aufrichtigen Diskussion zu finden. Wenn wir uns das nur jetzt großpolitisch vorstellen, dass wir es schaffen, in eine offene, aufrichtige Rede zu kommen, anstatt dass jeder nichts sagt. Ja? Wir sind unmittelbar dabei, wenn wir es uns anschauen. Es ist der Schmerzpegel bereits so hoch, es ist alles dermaßen labil, dermaßen, also es beginnt ja bereits, wir haben bereits erste Tendenzen gesehen, in Gaddafis Reden von der UNO oder in Putins Auftreten heute oder auch in verschiedensten Gemeinden, die ihre eigenen Wege gehen, um ins Kleine zu denken, die einfach Entscheidungen treffen, die anhand ihrer Möglichkeiten ihr Bestes machen. Diese Art und Weise der Wahrhaftigkeit, wirklich aus dem Herzen zu sprechen, wirklich aus dem heraus zu reden, was wirklich Sache ist. Es ist ja ohnehin wiederum eine andere Geschichte, was der andere hört, wie wir wissen aus der Kommunikationswissenschaft. Es ist ja ohnehin leicht, immer wieder den Sinn zu verdrehen, den anderen das Wort im Mund umzudrehen und so weiter. Aber es ist einfach dieser Sprung hin zu einer offenen Kommunikation, dass man auch keine Repressalien dafür erwarten muss, dass man seine Meinung auch ändern darf, wenn man von anderen überzeugt wird, dass man vielleicht in eine falsche Richtung galoppiert wird. Diese menschliche Wahrhaftigkeit leben zu können, daran werden wir ganz sicherlich einen Evolutionssprung erleben, wenn wir das schaffen, gemeinsam zu leben.
Ich glaube, das schaffen wir schon. Also, glaub an das Gute, lebe das Gute und das Gute wird kommen. Du hast vollkommen recht, Anja. Nicht, wer will keinen Krieg haben, sondern wer will Frieden haben. Es ist die Denkweise, die Sprache erkennen können. Was bedeutet Sprache überhaupt? Was bedeuten die Worte? Da fällt mir auch immer wieder der Joe Kreisel an. Wir sollten uns wirklich neu orientieren. Ne, viele, viele, viele Dinge. Anja, ich gebe dir das Wort und dann möchte ich nochmal zu deinem Buch auch nochmal kommen. Aber Anja, jetzt erstmal für dich nochmal das Wort auf jeden Fall.
Also, mal ganz kurz zurückzukommen, weil es, ich glaube, es ist wichtig. Wenn du den Menschen fragst, willst du Krieg? Was sieht der Mensch in dem Moment in seinem Kopf? Irgendein Kriegsszenario, das er in irgendeinem Film gesehen hat. Wenn du ihn aber fragst, willst du Frieden? Dann wird er sich den Frieden vorstellen. Oder man könnte ihn fragen, wie stellst du dir den Frieden vor? Und so hat man für ihn selbst und für sich selbst ein positives Umfeld, einen laufenden, fließenden Gedanken von positiven Dingen oder angenehmen Dingen. Es geht nicht um dieses reine positive Denken. Aber trotzdem was Positives geschaffen. Man fühlt sich in diesem Gespräch viel wohler, weil Krieg will eigentlich keiner und dieses Bild im Kopf erzeugt Unbehagen und so fühlt man sich in diesem Gespräch auch unbehaglich. Und was das andere betrifft, ja, die Worte sind wichtig, auch das frei reden lernen. Auch dieses, verzeiht, LMAA-Gefühl, dass wenn ich was sage, der andere es falsch aufnehmen könnte. Das ist, als ob ich das schon voraussetze, dass er mich nicht versteht. Wie komme ich da überhaupt dazu, anzunehmen, dass mein Gegenüber mich nicht versteht? In dem Moment setze ich mich ja über ihn drüber hinweg. Wenn ich aber anfange, meine Worte bewusst zu wählen, wieder anfange, Worte zu wählen, die ich fühlen kann, und zwar jedes Einzelne, also wieder lebendige Worte anstatt nur tote Worte, wie kann dann mein Gegenüber es falsch verstehen? Und wenn doch, er kann doch fragen. Und wenn er sich das nicht traut, dann muss er es lernen. Dann ist das seine Lehre und das ist nicht schlimm. Und wenn er es falsch verstanden hat, ist es auch nicht schlimm. Ich kann meine Worte wiederholen. Wenn man all diese Dinge ohne Argwohn und ohne böses Willen tut, sondern wirklich in liebevollem Umgang, Dann hat keiner mehr ein schlechtes Gewissen, weil er was nicht verstanden hat. Keiner braucht mehr Wettkampf. Keiner braucht mehr als Redner Unsicherheit. Sprich, all diese Dinge fallen automatisch weg. Das liegt am Umgang miteinander. Und auch für meine Begriffe wirklich an den Worten selbst. Tote Worte haben keine Wirkung. Die können nur Angst und Zweifel und Argwohn auslösen. Aber Worte mit Liebe gesprochen, die man fühlen kann, da kann nur was Gutes bei rauskommen. Außer es gibt wirklich diesen Giftzwerg, der immer die Worte verdrehen will. Aber wem schadet er? In erster Linie mal sich selber, denn er lebt in dieser Giftwolke. Und das sollte man ihm vielleicht mal klar machen.
Da sage ich erstmal nur ein Wort drauf: Erkenntnis. Mhm. Mehr brauche ich gar nicht sagen. Das ist nämlich sehr wichtig. Parameshwara, dein Buch ist ja noch nicht gedruckt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass du dein Buch natürlich in einer Buchpresse gibst, die auch sagt, ja, das ist der Tag X. Ja, wo hapert es dran? Es gibt sicherlich vermutlich die Finanzen, ne, ein Buch zu drucken. Ich selber bin kein Buchautor. Du hast dich damit auseinandergesetzt. Und ja, erzähl doch mal, was würdest du dir denn sehr wünschen?
Ja, es ist gar nicht so ein großer Brocken, wie es vielleicht wirkt, weil sich doch auch durch die neuen Technologien da sehr viel verändert hat. Aber natürlich, ja, ich könnte Geld gut gebrauchen oder Aufträge. Vielleicht wäre das Allerschönste, dass jemand sich angesprochen fühlt und meint, okay, ja, gehen wir doch mal ein paar Tage gemeinsam, schauen wir mal. Wir können ja dann immer noch Resümee ziehen. Also entweder halt Begleitung zu ordern oder vielleicht ein paar Bücher vorab zu ordern oder halt ein Geldgeschenk, sowas wird man schon enorm weiterhelfen.
Weihnachten ist vor der Tür.
Ja, es wäre schön, wenn ich das so Weihnachten schaffen könnte, dass es als Weihnachtsgeschenk noch möglich wäre. Also müsste es jetzt bald tatsächlich sein. Es ist auch im Endeffekt auch alles sehr, sehr weit gediehen und ja, ich bin ja so weit und habe aber noch meine Hausaufgaben im Netz, also bei gotoelysium.blogspot.com sind noch nicht alle Inhalte so und in der Vollständigkeit, wie ich es gerne hätte oder wie ich es halt im Kopf bereits herumtrage, und dann möchte ich es halt auch in andere soziale Netzwerke dann verteilen beginnen, unter anderem dann wahrscheinlich auch diese Sender, das würde mich sehr freuen, und so können dann also genau so, wie es jetzt Anja eingebracht hat, diese zusätzlichen Bilder und dieses, was wunderschön ist, ja, das ist ja nur ein Ansporn, das soll ja nur eine Idee sein, wie weit wir doch denken könnten, wenn wir wollten, wie wahrhaftig könnten wir da kommunizieren, wenn wir es nur täten. Also diese großen Sprünge zu diesem Mut, ins Außen zu gehen, einfach zu überwinden und einfach zu tun, das wäre halt das, was schöner, wenn wir da gemeinsam dran arbeiten könnten. Weil wenn ich das allein tue, ist das einfach zu wenig. Ich glaube, ich habe auch jetzt mal fürs Erste einiges gesagt. Bin auch gerne offen für Diskussionen.
Ich habe noch was.
Die Frage von Klaus jetzt oder ein Beitrag. Und dann würde ich gerne mit dem Triambakam, das ein Schutzmantra ist, einfach mal so eine Abrundung vorstellen.
Parameshwara, Anja, ich gebe dir gleich auch noch das Wort natürlich. Parameshwara, meine Frage nochmal. Es gibt ja viele Verleger. Hast du schon von Kontakt zum Verleger aufgenommen? Einmal das.
Also, wir haben da eine völlig neue Entwicklung. Verleger in dem Sinn nehmen sich ein Thema an. Die haben dann mit Sachbuch oder Krimis oder Theaterstücke oder was auch immer und machen dafür dann Werbung. Aber wir haben ja heute einerseits ganz neue Wege im Marketing, die kostengünstig für jeden zur Verfügung stehen, nämlich das Netzwerk, und andererseits die Drucktechnologie auf einem Stand, wo wir, wenn wir es ähnlich andenken wie Fotobücher produziert werden, wo ich ja das Buch und alle Druckunterlagen, alle fertig bereithalten kann und das tatsächliche Produkt erst auf Bestellung produziere. Und insofern relativiert das die Investition enorm. Die Interaktion mit großen Betrieben ist da weit vorangeschritten, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber das klassische Bild des Verlegers ist für mich nicht sinnvoll. Also es findet ihn gut, der halt sagt, er spendiert da mal Geld rein, aber wenn er sagt, ich muss mal 5.000 bezahlen, damit er mit mir redet, dann hat es keinen Sinn. Und
du kriegst schon ganz viele Tipps.
Promotion-Arbeit natürlich ist ein Faktor, der den Verleger heute noch auszeichnet. Das Drucken nicht mehr.
Ja, hier wird es schon einmal geschrieben. Erstmal, Parameshwara, einfach schön, dass du diese Information rausgibst. PDF-Download. Nach Bezahlung und wenn genug zusammengekommen ist, dann das Geld für den Buchdruck nehmen. Die Anja gibt gerne das Wort, wie unser Teammitglied Mikro auch schreibt, wie seine Bücher, ist auch Buchautor. Ich glaube, wir sollten uns später nochmal unterhalten über andere Möglichkeiten, potenzielle Machenschaften und ich wünsche dir, dass du das zu Weihnachten natürlich auch hinbekommst. Jetzt möchte ich der Anja nochmal das Wort geben. Ich sage es auch schon mal ganz herzlichen Dank an die Zuhörer natürlich, an unser OKTalk-Team in der Unterstützung natürlich, darf ich nicht vergessen. Anja, für dich das Abschlusswort, ja?
Ja, ganz einfach mal kurz zu dem, was ich ja geschrieben hatte. Also ich weiß, dass das mit den Links geht. Und ich weiß, dass es für manche neue Buchautoren gefährlich ist. Es gibt wohl einen Knebelvertrag, den manche gerne machen, so nach dem Motto, wir drucken dir zum Beispiel 1.000 Exemplare und du hast kein Risiko dabei, aber du bekommst dann auch nur zum Beispiel, das ist wirklich ein Beispiel, 10 Cent pro Buch. Das heißt, sie streichen den Reibach ein und erklären das damit, dass sie dann ja auch sich um die Werbung und alles das kümmern. Aber man ist dann an diesen Vertrag geknebelt, auch wenn man dann irgendwann 50.000 Bücher bestellt werden, bleibt es bei dem eigenen 10-Cent-Betrag. Und solche Verträge würde ich nicht eingehen. Aber mit dem PDF-Download-Link funktioniert das wunderbar. Und wenn man die Menschen vielleicht mal wieder dahin kriegen könnte, und das möchte ich jetzt gerne als Abschluss machen, Bücher sind was Wundervolles. Bücher haben ein Eigenleben. Sie sind lebendige Wesen. Als ob diese Menschen oder was auch immer da drin beschrieben sind, wirklich lebendige Formen annehmen. In der Fantasie des Lesers. Das passiert mir bei Büchern. Aber nicht, wenn ich was im Internet oder auf irgendeinem E-Book oder was, was ich auch immer lese. Das sind wirklich nur Pixels. Da ist kein Geruch da. Ein Buch hat einen Geruch, den er mit der Zeit annimmt, vom Leser, von seiner Umgebung, von den anderen Büchern, wo es steht. Und wenn ich an einem Bücherregal bei mir vorbeigehe oder auch bei anderen Leuten, gehe ich gerne mit dem Finger entlang und sehe, was sie lesen, auch bei meinem eigenen. Und dann kommt es vor, dass ich ein Buch rausnehme, es in die Hand nehme, dran rieche, es fühle in meinen Händen, jede einzelne Seite und Lust habe, es nochmal zu lesen. Das passiert nicht bei einem E-Book. Das hat man einmal gelesen und dann ist es irgendwann nur nochmal eine abgelegte Datei. Eine abgelegte Datei fühlt man nicht, holt man sich auch nicht in Erinnerung und man fühlt auch beim Lesen nicht mal die Hälfte. Was man fühlt, wenn man ein wirkliches Buch in der Hand hat. Und wer jetzt meint, okay, wegen Bücher sterben Bäume, ja, das mag sein. Aber Bäume sterben noch aus vielen anderen Gründen, die wir vielleicht eher mal verhindern sollten, als wegen Büchern. Und dass Bücher wertvoll und wichtig sind, glaube ich, merkt man schon daran, dass vor nicht so allzu langer Zeit in Stuttgart mal wieder eine Bücherverbrennung stattgefunden hat. Weil Bücher sind was Bleibendes. Was wirklich Bleibendes. Dieser Elektrogramm mit E-Book und alles ist was Totes und nichts, das bleibt. Und diese Buchstaben werden in unseren Köpfen nicht lebendig, in positiver Hinsicht, weil wir sie nicht fühlen können. Deswegen möchte ich jedem Menschen eigentlich ans Herz legen, Leute, wenn ihr was lesen wollt und ihr habt entdeckt, das Buch ist gut, dann wirklich kauft es euch als Buch. Auch wenn die Regale zu Hause voll werden, das ist lebendige Ware, das sind, da stehen lebendige Dinge. Auch wenn es etwas Platz verbraucht, es ist egal. Sie sind lebendig. Sie sind ein Teil von uns und drücken uns aus. Und ja, jeder andere kann sehen, was wir gelesen haben, ob wir belesen sind, in welche Richtung und warum nicht, auch nicht. Aber das ist nicht schlimm oder nichts Schlechtes. Im Gegenteil, es ist was Schönes, denn es sagt über uns etwas aus. Und das, glaube ich, ist eins der wichtigen Dinge, die auch zu unserem Land gehören als Dichter und Denker. Schöner auf jeden Fall wie jeder Kitsch, der in irgendwelchen Regalen steht und dumm vor sich hin staubt. Und so freue ich mich über jeden, wenn ich es jetzt richtig habe, Thomas, der dein Buch kauft und möchte es jedem ans Herz legen, es auch in Liebe zu pflegen und zu heben.
Danke dir, erwischt hast du ihn, ja, Thomas. Aber sein Künstlername Parameshvara. Parameshvara. Erste Sendung auf Woki Talk. 2 Stunden sind in Nu verschwunden. Wie fühlst du dich?
Es geht mir gut, danke. Vielen lieben Dank auch an Anja und ihre ausführlichen Ergänzungen. Es ist sehr beglückend für mich. Ich möchte gerne vielleicht als Abschluss zu den Mantren zurückkommen. Mit dem Schutzmantra und Triambakam. Zur Diskussion überleiten.
Das Lied Nummer 20 spiele ich ab. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, liebe Leute. Diese Sendung ist heute aufgezeichnet worden und sie kommt ins Archiv. Und wem es gefallen hat, das Augenmerkmal solltet ihr auf unserem Buchautor setzen. Buchautor P. Tiger Ray, auch genannt Parameshvara. Mir hat es Freude gemacht. Dankeschön, Anja. Dankeschön an die Technik. Danke, die Zuhörer, die zugeschaltet haben. Und nun machen wir den letzten Abschlussmantra-Song und Dankeschön. Und dann beenden wir die Aufnahme.
Trambakam vijamaye sugandhi bushti vardhanam urvarukha vandhanam vrityor mukshiyama amrita Om Trambakam vijamaye sugandhi bushti vardhanam urvarukha vandhanam vrityor mukshiyama amrita Om Trambakam vijamaye sugandhi bushti vardhanam Urvarukha Vandhanam Vrityor Mukshiyama Amrita Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Savi patrani pasyam tu makas chittu kabak pavit asatoma satkamaya tamasuma chutir kamaya brityorma amritam gamaya om purnamada purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnameva vashishyate om shanti Shanti, Shanti.
Dankeschön. So. Radio Bokeh Talkie.